Shh, just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist der Andi Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Viktor Redensburg.
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Ja, die Big Show 669, wieder zurück aus heimischen Gefilden in München, was es technisch irgendwie nicht einfacher macht, nicht wahnsinnig einfacher. Aber okay, wir fangen an, zwei Teile mit zum Fußball mit Martin Konrad und mit Sven Heiß. Dann schicken wir Michael Körner eigentlich in den Urlaub, aber mit Michael lässt sich nur über alles gut plaudern, auch, aber nicht nur, natürlich über Basketball. Olympia, er war selbst, wie er uns dann erzählen wird, bei der EM vor Ort. Apropos Olympia, Heiko Ulder, der vor Ort sein wird in Paris. Dann mit Björn Jensen, mit einem kleinen Vorausblick. Motorsport, eigentlich hätten beide Teile mit Stefan de Voice Heinrich so sein sollen. So ist es der erste Teil mit de Voice und mit Stefan Ehlen zur Formel 1. Und dann haben wir es irgendwie technisch nicht hinbekommen, Eddie Mielke und de Voice zusammen zu stöpseln. Eddie ein Solo aus Cottbus, dort allerdings nicht beim Radsport. Christoph Leuchtenberg für den SED, die hat für den SED die Tour de France im Blick. Den haben wir in Teil 7. Teil 8 dann Simon Graf, so ein bisschen querbeet durch den Schweizer Sport. Natürlich auch schon zum Tennis, denn mit dem Simon habe ich noch in Wimbledon gesprochen. Und apropos, hinten raus dann ausführlich Tommy Haas, auch in Wimbledon aufgenommen natürlich. Und die serbische Doppellegende Nenad Simjonic. Kann man sich anhören? Soll man sich anhören? Sollte man, könnte man auch Sportradio 360 unterstützen? Ich sage es gerne wieder. Die Aufrufe, manchmal fruchten sie. Das freut uns natürlich sehr. Einfach eine Mail schreiben an steilpass@sportradio360.de. Da gibt es alle Kontoinformationen oder gerne auch direkt per PayPal. producer@sportradio360.de. Es wäre ein Fest. Danke. Jetzt aber die Big Show 669. Und so geht's jetzt los, die Big Show 669, Sportradio 360, mit Fußball, mit einem Duo. Und das ist zum einen, eigentlich ist er auf der Insel unterwegs, jetzt aber auf der Fußballinsel oder in der Fußballinsel Deutschland. Sven heißt von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, lieber Sven.
Hallo Jens, grüß dich.
Und Martin Konrad, Sky Sport Austria. Martin war in Berlin beim Sieg der Österreicher gegen die Polen, ist jetzt wieder zurück in Graz. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen in die Runde.
Martin, die Frage, die, ich glaube, ganz Fußball-Europa beschäftigt und mit der wir zwingend die Big Show 669 beginnen müssen, ist folgende. Wie kann sich der SK Buntegammer Sturm Graz es leisten, Mika Bierreth, ich weiß nicht, ob er fix verpflichtet wird, aber noch für ein weiteres Jahr zu gewinnen? Ich weiß, auch Sven brennt diese Frage unter den Nägeln. Du kannst sie beantworten.
Ja, zunächst einmal, er wurde fix verpflichtet für 4 Jahre bis 2028. Und er wurde fix von Arsenal London verpflichtet. Und die Transfersumme, da gibt's unterschiedliche Versionen, aber sie dürfte im geringen einstelligen Bereich sein, also ich würde so sagen 4 Millionen etwa.
Naja, bitte.
Danke. Und wie man sich das leisten kann, das kann man sich leisten, wenn man österreichischer Fußballmeister wird, sich fix für die Champions League Liga Phase qualifiziert, wo ja die Grundeinnahmen schon 18, irgendwas Millionen sind, also plus andere Einnahmen. Das sollte möglich sein und die Vertragsdauer, um das abzuschließen, zeigt ja schon wieder einmal, wie der Geschäftsführer Sport Andreas Schicker denkt. 4-Jahres-Vertrag, der wird nicht bis 2028 bei Sturm sein. Ne? Also insofern glaubt er oder glauben viele eben, dass das auch gut investiertes Geld ist.
Tja, so ein guter junger Spieler. Und jetzt hat Gareth Southgate gesagt, Sven, was für ein Übergang, dass die Engländer nicht die einzige Mannschaft sind, die gute junge Spieler, dass das auf der Insel gerne geglaubt wird. Lass uns vielleicht mit Gareth Southgate anfangen. Ich war ja jetzt auf der Insel. Ich fand, dass der Einzug in das Halbfinale, diese Partie gegen die Schweiz, zumindest mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, mit den Engländern, englischen Fußballfans, waren nicht so viele, ist mir ein bisschen zu hoch gehängt worden. Ich fand nicht, dass England da gut gespielt hat. Ich fand aber, dass das Halbfinale gegen die Niederländer, dass sie da richtig gut anzusehen waren. Warum, Sven? Warum?
Jens, ich weiß nicht, ob diese Diskussion über die englische Spielweise zielführend ist bei dem Turnier. Mir geht es mittlerweile viel zu weit und eigentlich an dem eigentlichen Sinn vorbei. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat die englische Nationalmannschaft ein Turnier gewonnen. Es war die Weltmeisterschaft 1966. Seitdem haben sie das Einzige, was sie seitdem eingefahren haben, waren Gleiten, Pech, Pannen, verschossene Penalties. Sie haben kein Finale mehr erreicht außerhalb des eigenen Landes, abgesehen von dem Finale in London 2021. Und jetzt haben sie es geschafft, er hat es geschafft, diese Mannschaft hier ausgerechnet in Deutschland, im Land des Erzrivalen, ins Endspiel zu führen. Und ich glaube, dann gebührt ihm auch das Lob dafür, das hingekriegt zu haben. Zweimal hintereinander ein Europameisterschaftsfinale ist eine unglaubliche Leistung. Die Engländer haben natürlich eine talentierte Mannschaft, aber das hatten sie immer schon. Aber er hat ihnen Persönlichkeit, er hat ihnen Charakter vermittelt, er hat ihnen Resistenz vermittelt. Und all das hast du gestern auch in diesem Spiel gesehen und schon in dem ganzen Turnier. Und ich glaube, darum geht es. Und dass die Mannschaft gestern besseren Fußball gespielt hat als zuvor, liegt einfach aus meiner Sicht schlicht und ergreifend daran, dass die riesige Erwartungshaltung, die riesige Sorge von einer Blamage, von einem frühen Aus abgefallen ist. Und das wurde mit jeder Runde, wurde das besser. Und das hat diese Mannschaft in diesem Turnier zunächst eingebremst und nicht wirklich der Trainer aus meiner Sicht.
Martin, wie hast du die Engländer verfolgt bei diesem Turnier? Wie viel Credit geben wir Gareth Southgate oder gibst du?
Ich finde, es war jetzt hervorragend zusammengefasst und ich hatte auch Diskussionen mit Kollegen im Rahmen der Gruppenphase und auch bei anderen diversen Podcasts und ich habe eigentlich die Engländer versucht, immer zu verteidigen, denn mir hat in der Gruppenphase bei aller Kritik immer gefallen, wie sie defensiv agiert haben. Und Fakt ist, es ist ein Ergebnissport, es geht in einem Turnier immer darum, weiterzukommen. Und ich finde, das ist nicht unähnlich zu den Franzosen. Also Deschamps macht das seit 12 Jahren so, ja. Und wie oft die gewonnen haben oder zumindest sehr weit dabei waren, das ist ja vielversprechend, beziehungsweise spricht für sich selbst. Und da kann man dann zwar großartig kritisieren, man muss viel mehr erwarten von der Offensivabteilung der Engländer oder eben der Franzosen. Fakt ist, man kann auch wie Österreich begeistern, aber dann, sage ich einmal, trotzdem ausscheiden, ja, gegen einen Gegner, wo man vielleicht nicht unbedingt ausscheiden muss. Also ich will nur sagen, da ist viel Qualität und es ist eigentlich entscheidend, dass man ein Spiel gewinnt und kein Mensch fragt, ob das noch Standards ist und ob man sonst verteidigt oder eben zum Beispiel so wie gestern im Halbfinale, wo man dann sehr wohl auch zeigt, dass man im Ballbesitz hervorragend spielen kann. Also da sieht man ja, welche Varianten und Facetten eine Mannschaft wie England auch imstande ist zu spielen. Fakt ist, dass es entscheidend ist zu gewinnen und die Engländer haben das bis jetzt herausragend gemacht.
Pragmatismus dann, Sven, der gefragt ist und einfach, siehst du diese defensive Stabilität auch, die Martin gerade anspricht?
Aber das hatte doch nichts mit Pragmatismus zu tun, aus meiner Sicht, wenn man sich das Spiel gestern anguckt. Das war eine wunderbare erste Halbzeit, die England gespielt hat. Wie sie den Ball dominiert haben, wie sie die Kontrolle hatten, wie sie sich Torchancen erarbeitet haben. Also ich habe mich gestern wunderbar unterhalten gefühlt. Und ich glaube nicht, dass dieses Spiel am Sonntag entschieden ist. Und ich würde auch bezweifeln, dass Spanien am Ende 60% Ballbesitz hat. Ich glaube, diese englische Mannschaft beherrscht alle Facetten und dass sie die Attraktivität des Spiels zu Turnierbeginn vernachlässigt hat, ist aus meiner Sicht sehr plausibel und erklärbar. Sie treffen auf Gegner, die in der eigenen Hälfte verteidigen, mit unbedingt dieses 0-0 halten wollen. Die Engländer ihrerseits sind auf der Suche nach Form. Sie kommen mit verletzten, überspielten Spielern in dieses Turnier und haben im Hinterkopf immer das Denken, oh Mann, ja nicht in Rückstand geraten und dann wird das Ganze noch schwieriger. Und Gareth Southgate hat immer eins verstanden im Vergleich zu seinen Vorgängern, die immer mit dem Kopf durch die Wand gegangen sind, wie das so ein bisschen die typische englische Art ist. Gareth ist ein Stratege, der sagt, okay, ich führe 1-0 gegen Serbien, ein Auftaktsieg in einem Turnier ist mit das Wichtigste, was passieren kann, für die ganze Stimmung, für alles. Und dass er das dann absichert mit defensivem Fußball vielleicht oder nicht bereit ist, die Außenverteidiger mit nach vorne zu nehmen, das ist ein elementarer Punkt, das kann ich total nachvollziehen. Und zudem, glaube ich, macht man immer von außen den Fehler, zu denken, oh ja, der hält seine Spieler zurück, die dürfen ja gar nicht mit nach vorne. Nein, manchmal werden die Beine schwer. Wenn du dir die Spieler anguckst, gestandene Spieler wie Kyle Walker, wie Harry Kane, wie Phil Foden, wie Jude Bellingham, die spüren den Druck aus der Heimat. Und den Druck, den sie da abbekommen, der ist nicht vergleichbar mit dem bei Vereinsmannschaften und auch nicht bei dem bei Real Madrid. Das ist eine ganz andere Hausnummer, wenn man das verfolgt, was da in England an Kritik auf diese Mannschaft eingeprasst ist. Dazu noch diese ganze Turnierhistorie, die sie auch noch mit als Ballast haben. Und dieser Ballast, der fällt halt dann einfach von Spiel zu Spiel ab und dann wird das Ganze befreit. Und wenn du gestern siehst, wenn du siehst, wie sie die Außenverteidiger mit nach vorne nehmen, dann merkst du, dass das nicht unbedingt mit dem Trainer zu tun hat, sondern halt mit der Situation, die sie sich über diese vergangenen Wochen auch erspielt haben, mit dem neuen Selbstvertrauen, das dabei ist. Was sicherlich geholfen hat, war die taktische Umstellung auf die Dreierkette im Viertelfinale. Aber auch da muss man sich überlegen, was passiert wäre, wenn Gareth Southgate in der Vorrunde mit der Dreierkette spielt. Das hätte wieder zu riesigen Diskussionen geführt, ob das nicht viel zu defensiv ist. Also die Schritte, die er aus meiner Sicht gemacht hat und das Festhalten an den arrivierten Spieler, obwohl permanent von der Öffentlichkeit gefordert wird, diesen oder jenen Spieler spielen zu lassen, ist aus meiner Sicht Erfolgsrezept. Und was er für ein gutes Gespür für diese Mannschaft hat, siehst du gestern, wenn er kurz vor Schluss einen Doppelwechsel macht und Palmer und Watkins ins Spiel bringt und genau die beiden für das Siegtor sorgen. Und dass dieses Siegtor schießen, zeigt auch, welche Stimmung in dieser Mannschaft herrscht und welches Verständnis die Spieler auch für ihre Rollen haben, dass sie es akzeptieren und sofort in die Mannschaft kommen und dann die Leistung abliefern. Und zusammen das ist das, was am Ende den Unterschied ausmacht zu anderen Turnieren. Und das ist der Verdienst von Southgate. Und ich meine, dass die Mannschaft mittlerweile den Charakter von ihm hat, die Persönlichkeit von ihm. Und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, das man einem Trainer machen kann.
Jetzt hat Sven eine Geschichte angesprochen, Martin, die natürlich nicht neu ist. Es haben ja 122.000 Experten ihre Meinung schon gesagt, aber ich nehme mal Lutz Pfannenstiel, der eher in den USA ist, und da habe ich was gelesen, er meinte, dass die Qualität des gesamten Turnieres, also jetzt nicht nur der Engländer, sondern ganz generell die Qualität des gesamten Turnieres natürlich darunter leidet, dass die Spieler, Sven hat das Wort überspielt, verwendet. Und das ist ja tatsächlich so. Harry Kane geht ja nicht raus in der 80. Minute, weil Gareth Southgate etwas spielerisch ändern will, sondern ich gehe mal davon aus, zu 72%, dass Kane ein kleines bisschen verletzt ist. Aber trifft das die englischen Spieler, Martin, aus deiner Sicht vielleicht, das spielen ja nicht alle in England, wie Kane und Bellingham, nicht, aber trifft das die englischen Spieler ganz besonders, diese Vielfachbelastung?
Ja, also erstens einmal, diese Belastung haben ja alle Spieler auf diesem Niveau in dieser Phase eines Turniers und im Übrigen nicht zum ersten Mal 2024, bis auf eine einzige Ausnahme, als die Weltmeisterschaft von vielen kritisiert, und zwar auch was die Jahreszeit betrifft, 2022 in Katar ausgetragen wurde. Da war sozusagen am Beginn oder fast im ersten Drittel einer Saison ein Großereignis. Diesmal ist etwas, was immer ist, im Juni und oder im Anfang Juli. Und ich finde, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass da natürlich Spieler möglicherweise aufgrund von 50, 60 Spielen in der vergangenen Saison eine gewisse Müdigkeit und Abnutzung haben, ist bekannt, dass dann auch Spieler möglicherweise, die unter der Saison verletzungsbedingt ausgefallen sind, vielleicht im Frühjahr fit geworden sind und dadurch erfolgreicher sind und dadurch auch besser durch ein Turnier kommen. Auch das gibt es. Oder Spieler, die nicht so viel eingesetzt wurden. Gerade in Österreich hast du Spieler wie Baumgartner, der bei Leipzig nicht so viel gespielt hat, der dann natürlich möglicherweise eine bessere Form hat. Also diese Phasen und diese verschiedenen auch Probleme unter Anführungszeichen bei so einem Großereignis am Ende einer langen Saison ist, finde ich, jetzt nichts Neues. Auf der anderen Seite könnte ich sagen, es hat eben so Spiele gegeben, wie die beiden Halbfinalspiele, die in vielen, vielen Spielabschnitten hervorragend waren. Aber es hat auch Spiele gegeben, ich nehme jetzt nur mal Georgien her oder auch Slowenien in einigen, wo man gespürt hat, welches Feuer und welche Bereitschaft und auch welche Möglichkeiten in diesen Mannschaften stecken. Also ich bin jetzt nicht da dabei, wo die Kritiker sagen, dieses Turnier ist bei Weitem nicht so hochstehend. Im Gegenteil, ich finde einfach, es ist enorme Intensität und dann sind natürlich auch Fehler immer wieder auch möglich. Aber alles in allem, finde ich, ist das etwas, was auf einem sehr hohen Niveau stattfindet.
Georgien ist dein Stichwort, Sven. Findest du das auch von der Qualität her?
Ich glaube, dass du diesen Turnier sehr stark ansiehst, wie die Trainer unter Druck stehen. Und dass, wenn ich irgendwie ein Minimalziel erreiche, wird die nach dem Turnier getauscht werden. Und ich habe schon den Eindruck, wenn man sich jetzt grundsätzlich anguckt, ohne jetzt genaue Statistiken zu nennen, dass ein Großteil der Trainer nach so einem Turnier einfach ausgetauscht wird. Und das ist im Hinterkopf, wenn man, glaube ich, in die Spiele hineingeht. Ich glaube, dass das automatisch dazu dient, dass man seine Mannschaft irgendwo so aufstellt, dass man ein Gegentor vermeidet, dass es ein langes Taktieren wird und dass man halt versucht, auch über diese neue Regelung, dass die Drittplatzierten weiterkommen, lieber einen Unentschieden mitnimmt, als zu gewinnen. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied im Vergleich zum Liga-Fußball. Wenn du in England Meister werden willst, dann musst du möglichst viele Spiele gewinnen. Wenn du hier ein Turnier gewinnen möchtest, dann geht es aus meiner Sicht eher darum, dass du halt einfach nicht verlierst. Und das schlägt sich dann letztlich durch. Dazu darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass das aus Nationaltrainerperspektive nicht ganz so leicht ist. Also du bekommst 26 Spieler von allen möglichen Ländern kurz vor dem Turnier, nach einer langen, anstrengenden Saison. Und es geht dann in der Vorbereitung darum, irgendwo zu regenerieren, einen Teamgeist hinzukriegen und dann noch guten Fußball zu spielen. Da ist ganz schön viel verlangt. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir jetzt bei allem Respekt ja auch nicht von Pep Guardiola draußen reden. Und es darf auch gar nicht, muss auch gar nicht sein. Jeder Trainer hat irgendwie seine eigenen Stärken, seine eigenen Charakteristiken. Und ich glaube, dass es als Nationaltrainer viel mehr darum geht, irgendwo das Land zu vereinen, das Land auch zu verstehen, um auch nochmal das Beispiel Gareth Southgate aufzunehmen, die eigene Historie auch mitzutragen. Als einfach nur dahin zu gehen und zu sagen, oh, ich spiele so und so Fußball. Ich glaube, dass ich das nicht aufbauen lässt. Und wenn man sich anguckt, wer diese Turniere gewinnt, dann sind es immer am Ende die Mannschaften, die über einen langen Zeitraum hinweg Konstanz hatten. Sowohl auf der Trainerposition als auch auf der Spielerposition und dazu noch einfach Erfahrungen gesammelt haben. Turnierniederlagen, um das dann beim nächsten Mal besser zu machen. Diese Faktoren darf man nicht unterschätzen. Und jeder, der da glaubt, irgendwie, dass es kurzfristig mal 3 oder 4-0 ausgeht, der verschließt sich komplett vor der Qualität dieser ganzen Länder bei dieser Europameisterschaft.
Ja, und dann eben diese Cleverness, auch effizient zu sein. Ja, das ist auch eine Qualitätsfrage. Genau das ist dann auch noch entscheidend, um dann eben aus wenig sehr viel zu machen. Und um nichts anderes geht's. Und genau so ist es. Und Trainer wissen natürlich auch in dieser kurzen Phase, dass es am einfachsten ist. Es ist ja schwierig genug, aber einfach ist natürlich auch eine gewisse Stabilität in eine Mannschaft zu bekommen, auch was das Spielverständnis und die Spielanlage betrifft. Und deswegen geht es natürlich auch in erster Linie darum, möglichst wenig Gegentore zu bekommen. Ich meine, da geht es immer darum, aber in dem Fall bei so einem Turnier, wo eine Niederlage möglicherweise das Ende bedeutet, wie wir gesehen haben, weil 8 Mannschaften sind ja dann trotzdem ausgeschieden nach der Gruppenphase, ist insofern also eine ganz andere Herausforderung. Und deswegen wiederhole ich mich, wenn ich sage, es geht hier vor allem darum, die Ergebnisse zu erzielen. Und keiner fragt dann später, wie das Ganze vonstatten gegangen ist.
Kurze Pause mit Martin Konrad und mit Sven Heist.
Hallo, hier spricht Robert Weber und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht die Big Show 669 mit Sven Heist und mit Martin Konrad. Und Sven, im Lichte dessen, was ihr beide gerade ausgeführt habt, wird dann am Ende, wer wird dann Europameister? Wer, oder sagen wir mal so, in welchem der zurückliegenden Turniere kann man wirklich sagen, dass die unter Anführungszeichen beste Mannschaft den Titel geholt hat? War Argentinien wirklich die beste Mannschaft in Katar oder waren sie als Qualität einfach dann da, wenn es gezählt hat? Weil nach allgemeinem Dafürhalten, auch nach meinem, also sagen wir mal so, am überzeugendsten waren für mich bislang schon die Spanier, gerade auch natürlich diese glücklichen Umstände gegen Deutschland, wie auch immer man die bewerten möchte, aber gerade auch, weil sie gegen Frankreich 1-0 hinten waren und ich mir gedacht habe, okay, bei der defensiven Stabilität, die Franzosen haben, das kann es gewesen sein, Spanien kommt zurück. Okay, zweite Halbzeit hätten die Franzosen Chancen gehabt. Aber gewinnt die beste Mannschaft 2024 auch den Europameistertitel, Sven, und wenn es die Spanier sind, waren die Spanier dann auch die beste Mannschaft?
Das zielt ja wieder darauf ab, praktisch welchen Spielstil man bevorzugt, auf was einem selbst am ansehnlichsten vorkommt. Manche sagen, oh ja, mir gefällt der Ball, dieses Fußball, deswegen finden sie Spanien am attraktivsten. Es gibt andere, sagen, nee, mir geht es um Kompaktheit, mir geht es um defensive Stabilität, dann nehme ich eine andere Mannschaft. Dann wieder ein anderer sagt, nee, also ich möchte sehen, dass eine Mannschaft richtig zusammenhält, dass sie einen guten Geist, einen guten Charakter hat. Das ist ja einfach, liegt ja im Auge des Betrachters, was ich persönlich favorisiere. Und ich halte diese Diskussion irgendwie, oh, die anderen sind aber attraktiver und die hätten das mehr verdient, für nicht zielführend. Es geht hier letztlich natürlich darum, Fußball ist ein Entertainment-Produkt, man möchte ein attraktives Fußballspiel sehen. Allerdings verträgt sich das dann nicht parallel damit mit der Erwartungshaltung, die diesen Mannschaften aufgebürdet wird. Insofern geht es am Ende darum, dieses Turnier zu gewinnen. Und der, wo das dann gewinnt, also der hat es dann zu 1000% verdient in jegliche Richtung. Und wenn die Spanier das gewinnen, dann wird man sie am Ende für ihren tollen Ballbesitzfußball loben. Wenn es die Engländer gewinnen, dann würde ich sie auch für ihren Fußball loben, weil die Mannschaft richtig attraktiv spielen kann. Und wenn man sich gestern die einzelnen Aktionen anguckt, dann waren die verdammt gut. Aber vielleicht steht diese englische Mannschaft dann am Ende noch viel mehr dafür, einen riesigen Fluch überwunden zu haben, diesen gigantischen Druck aus der Heimat ausgestand gehalten zu haben, es etwas geschafft zu haben, was noch nie in der Historie eine andere englische Fußballmannschaft hingekriegt hat. Das muss man sich immer vorstellen. Diese Tragweite kommt mir überhaupt nicht rüber. Man sagt halt, tut so, als ob England irgendwie schon 5 Europameisterschaften gewonnen hätte. Nein, dieses Land hat keine einzige gewonnen. Und zwar aus sehr plausiblen Gründen. Und an den Gründen, wo England bislang gescheitert ist, genau diese Qualitäten hat die Mannschaft. Insofern glaube ich, dass es dieses Mal reif dafür ist, den Titel zu gewinnen, weil sie im Finale in puncto Erfahrung den Spaniern überlegen sein werden.
Martin, wie siehst du das Sonntagabendspiel in Berlin?
Ja, jetzt sprechen natürlich viele von den Spaniern. Ich bleibe dabei. Die Spanier haben für mich auch großartig reagiert auf den Rückstand gegen die Franzosen im Halbfinale. War auch eher der Meinung, die Franzosen spielen da eben ihr Spiel mit der 1-0-Führung perfekt herunter und es ist anders gekommen. Ich erwarte mir ein tolles Finale. Und wir haben auch gesehen in den beiden Halbfinalen, sobald ein Tor fällt, ist das Spiel auch ein anderes, logischerweise. Und es ist vor allem auch dann ein für viele Zuseher, die vielleicht nicht über das taktische Verständnis verfügen oder sich auch erfreuen können, wie früher Giovanni Trapattoni über ein kolossales 0-0. Für viele ist es ja dann viel, viel aufregender, weil viel auch spannender beziehungsweise auch viel mehr Torszenen sind. Und ich glaube, das ist auch am Sonntag möglich. Sobald eine Mannschaft in Führung geht, hat man auch gesehen, wie die Engländer dann reagieren können bei Rückstand und umgekehrt. Also ich finde es ausgeglichen und der Sieger hat immer recht und zwar in dem Fall ganz besonders. Also ich würde mich für beide freuen. Beide Mannschaften haben ein hervorragendes Spielerpotenzial und die Spanier sogar natürlich noch etwas für die Zukunft auch, weil da so viele hochinteressante und begabte Spieler dabei sind. Und bei den Engländern haben wir schon ohnehin alles sehr ausführlich besprochen. Für die wäre es auch, finde ich, auch, ja, es wäre einfach großartig trotzdem, weil die Engländer genau deshalb auch einmal gewinnen, immer wieder gescholten werden. Und ich glaube, das würde auch Fußball-Europa ganz gut tun.
Okay, dann habe ich noch eine Personalie, die ich aufs Tableau bringen möchte und ich muss bei dir ansetzen, Sven, weil du Christina Ankel möglicherweise sogar persönlich kennst, aber zumindest als Expertin im englischen TV. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie bei ITV oder bei der BBC ist, aber Christina Ankel ist, soweit ich es verstehe, Schiedsrichter-Expertin. Vielleicht war sie ja selbst mal Schiedsrichterin, das wirst du mir hoffentlich sagen können, Sven, aber die Art und Weise, wie, und ich habe das jetzt ja miterlebt die letzten Tage, wie sie Szenen analysiert, die ist für mich bahnbrechend. Da gibt's irgendeine Szene, eine strittige Szene und Christina Ankel sagt dann, das ist jetzt richtig gepfiffen, weil erstens, zweitens, drittens. Ist so etwas, Sven, der du ja in Großbritannien wohnst, ist das gang und gäbe? Nichts gegen die deutschsprachigen Experten, aber ich fand das augenöffnend, wie Christina Ankel das gemacht hat. Ist diese Expertise gang und gäbe in England?
Du hast halt bei dieser Europameisterschaft zwei riesige Sender, die miteinander konkurrieren um die Gunst der Zuschauer. Das ist zum einen die BBC und zum anderen ITV. Die teilen sich die Spiele auf, aber das Finale übertragen sie dann parallel. Sprich, da geht es natürlich dann einfach um eine zweistellige Millionenzahl an Fernsehzuschauern. Und im Verlauf des Turniers, so nehme ich das wahr, geht es natürlich so ein bisschen darum, Werbung für das eigene Produkt zu machen und dann im Finale natürlich möglichst viele Leute zu haben. Und dahingehend macht den Engländern natürlich nie jemand was vor. Sie haben die finanziellen Mittel, um sich auf Expertenseite maximal gut aufzustellen. Und man kommt mir so vor, als dass die beiden Fernsehsender so einen Kader draus haben, fast wie so eine Nationalmannschaft, die sie dann versammelt vor so einem Turnier. Und das hast du dann sowohl auf der Moderatorenposition als auch bei den Experten oder dann diejenigen, die Schiedsrichter analysieren. Das hat Hand und Fuß. Da ist viel stellvertretend davor, aber da könnten wir auch diverse andere Personen nehmen. Das hat eine enorm hohe Qualität immer schon gehabt im Englischen, im Fußball, die Berichterstattung. Und das schlägt ja auch bei dem Turnier nieder. Das, was halt diesmal sehr offensichtlich war, ist halt mit welcher Lautstärke und auch mit welcher Vehemenz die Experten sozusagen die Spiele beurteilen und damit natürlich auch einen Einfluss haben auf die Spieler und auf die Trainer. Und da siehst du auch ein bisschen natürlich darum, ja, wie groß dieser Konkurrenzkampf mittlerweile ist und ja, wie weit du auch gehen musst, um dir irgendwo Gehör zu schaffen mit deiner Meinung. Aber nochmal, wenn man abzieht von davon und einfach nur von dem Fachlichen ausgeht, wie manche Dinge präsentiert werden, dann ist England sicherlich ein absoluter Vorreiter in der Fußballberichterstattung.
Was erwartest du dir, Martin, wenn du kommentierst, was erwartest du dir vom Experten, vom zugeschalteten Experten, wenn überhaupt, oder von einem Schiedsrichter-Experten?
Also von einem Experten erwarte ich mir das, was eben ein Präsentator oder Kommentator nicht erfüllen kann, nämlich auf diesem, also im Normalfall, nämlich auf diesem Niveau Fußball gespielt zu haben. Und ein Experte kennt vielerlei Themen, ja, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern was es auch bedeutet. Zum Beispiel finde ich Experten immer besonders interessant, die auch sowohl Spieler als auch Trainer Erfahrung haben, denn es ist ein großer Unterschied. Ja. Also nur aus der Spielerperspektive oder aus der Ex-Spielerperspektive zu erzählen, das ist ganz schön, aber ein Trainer weiß eben, wie schwierig es ist, und das haben wir auch heute schon in unseren Gesprächen hier angedeutet, wie schwierig es ist, eine Gruppe von knapp 30 plus Staff, also 50, 60 Menschen zusammenzuführen, ja, unabhängig von Medien und sonstigen Themen, die da auch noch dazukommen und Öffentlichkeit. Das heißt, all das sollte einfließen in die Analyse, in die Expertise und beim Schiedsrichter natürlich ebenfalls. Nicht nur das Regelwerk, das in der, hoffentlich auch alle anderen beherrschen, die darüber reden, aber vor allem auch eben, was es heißt, das anzuwenden, ja, plus möglicherweise auch noch die ein oder andere Information aufgrund des Netzwerks, die diese Experten natürlich auch haben. Also ein Mehrwert, wie es so schön heißt, soll gegeben sein. Und es soll eben eine Information sein und keine Beschreibung, sage ich immer, weil sehen durch ohnehin selbst alles.
Ja, das bietet zum Beispiel Christina Ankel. So, wir kommen zum Ende. Ich kann Sven aber natürlich nicht gehen lassen. Hier in München sitzend, ohne seine Einschätzung zu zwei Personalien, die bei den Bayern, der eine ist ja schon ganz fix, beim anderen scheint es zu 98% fix zu sein, nämlich der eine ist Michael Olisep und der andere ist Joao Palhinha. Beide werden die Bayern verstärken, Fragezeichen, verstärken, Ausrufezeichen, Sven.
Ich glaube, dass sie die Verpflichtungen nachholen, die sie hätten schon im vergangenen Sommer tätigen sollen. So kommt mir das vor. Das hat jetzt ein Jahr länger gedauert, worunter dann vor allem wahrscheinlich Thomas Tuchel gelitten hat. Aber das ist die logische Konsequenz. Denn denen ist ja nicht entgangen, dass sie eine Problemstelle haben von Abwehr, dass sie jemanden benötigen, der da zweikampfstark ist, der irgendwo so ein bisschen der Mannschaft Stabilität, Sicherheit und auch Rhythmus gibt. Und das erfüllen sie natürlich mit Palhinha, der ein erstklassiger Zweikämpfer ist und dazu natürlich auch einfach ein guter Fußballer und ein gutes Passspiel hat. Und ich glaube, dass er da exzellent hineinpasst. Und vorne, dass sie auf den Außenseiten gezwungen sind, irgendwo sich zu erneuern und vielleicht auch einen Generationenwechsel einzuleiten. Ich denke, das ist dann auch in der vergangenen Saison deutlich geworden, auch durch die Verletzungen der einzelnen Spieler. Wenn ich mal nachgeguckt habe, ich glaube, sie sind alle 28 Jahre alt, also Gnabry, Sané und Coman. Und Olise bringt natürlich dann eine ganz andere Frische hinein. Und vor allem hat er natürlich auch noch den Drang, nach oben kommen zu wollen. Es ist nicht so, dass er mit Crystal Palace schon die Premier League und die Champions League gewonnen hat. Und der Junge wird die Station in München begreifen, um seine eigene Karriere voranzutreiben, um endlich Nationalspieler zu werden und Titel zu gewinnen. Dadurch bringt er natürlich eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Haltung in diese Mannschaft hinein, als wenn du natürlich ständig Spieler in dieser Mannschaft hast, die mehr oder weniger schon alles gewonnen haben. Insofern halte ich die beiden Transfers für clever und nachvollziehbar. Und ich glaube, dass sie auch in München funktionieren werden.
Schauen wir mal, wer noch dazu kommt. So, Martin ist im Moment noch relativ entspannt, aber Martin, wann geht das Tagesgeschäft für dich wieder los? Weil in Österreich wird er bald wieder angepfiffen.
In Österreich wird in 3 Wochen die neue Bundesliga-Saison angepfiffen. Insofern beginnt also dann mit Anfang August das Tagesgeschäft, aber natürlich die Vorbereitungen starten dann ab nächster Woche. Und dann ist der dann ist der Sommer vorbei, beziehungsweise kann wieder losgehen mit Österreich und dann ab September ist ja ohnehin wieder, apropos Dichte an Spielen, dann gibt es internationale Bewerbe und dann sind ja schon wieder die nächsten Länderspiele, Nations League, und im nächsten Jahr gibt es dann die WM-Qualifikation. Also kurz feiern dürfen die Engländer oder die Spanier, dann geht's weiter.
Ja, Sven, wie geht's für dich weiter nach dieser sicherlich anstrengenden Europameisterschaft? Kannst du ein bisschen durchschnaufen oder steht in England auch gleich wieder was an?
Berlin, Jens. Nur Berlin.
Nur Berlin.
Geht momentan nicht.
Ah, okay, da sind wir gespannt. Sonntag, 21 Uhr, wir freuen uns drauf. Und alles ist offen. Ich kann mit beiden. Das wird natürlich sowohl Gareth Southgate als auch alle Spanier beruhigen, wenn ich hier sage, ich kann mit beiden als Europameister leben. Kurze Pause. Danke, Sven. Danke, Marc.
Hey. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
Dankeschön.
Die Big Show 669 geht weiter mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens.
Ich weiß gar nicht, womit sollen wir damit anfangen, dass Toni Kroos gesagt hat, Deutschland ist wieder wer, und hat er das vor allen Dingen auf die Basketball-Nationalmannschaft bezogen, die ja sich selbst, glaube ich, oder ist es Gordy, der sagt, wir sind Favoriten, LeBron James hin oder her. Ich spüre eine gewisse Euphorie. Bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht auch eine gewisse Überheblichkeit ist hier, Michael.
Naja, also wir können es uns ganz einfach machen. Nach dem letzten Sommer, und das habe ich auch neulich im Kommentar gesagt beim Spiel Deutschland gegen Frankreich, also nie wieder werden wir vor einem Sommerturnier sagen, ja, alles gut, aber wenn dann im Halbfinale die Amis kommen, dann ist eh Schluss. Nein, das ist vorbei. Also wir leben in einer neuen Welt, in einer neuen Zeit, wo wir... Und meine Görde macht das jetzt seit 2 Turnieren so, indem er sagt, wir fahren hin und wollen eine Medaille gewinnen. Und Fakt ist, er macht das und gewinnt das auch. Deswegen, also ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir dazu diesem Kreis von Teams gehören, die das Ganze gewinnen können. Ja, wenn man sich den amerikanischen Kader anschaut, denkt man sich, jo, okay, aber mal im Ernst, die haben auch nur einen Ball. Ja, also wenn wir jetzt mit 5 Bällen spielen würden, dann würde ich sagen, okay, jetzt wird's eng. Aber es ist ein Ball und wir haben einen sehr guten Kader, einen starken Kader, der vielleicht sogar noch, ne, also ich will da gar nicht jetzt ins Detail gehen, aber vielleicht noch ein Top-Notch stärker sein könnte als im letzten Jahr. Insofern, ich nehme die Favoritenrolle an.
Und ich glaube, beim Magenta, wenn ich es gesehen habe, ist ja auch in ein paar Tagen das Spiel Deutschland gegen die Niederlande zu sehen. Fällt das in dein Ressort, Michael?
Das fällt in mein Ressort, aber ich bin nicht der Kommentator des Spiels. Für mich ist tatsächlich jetzt schon rein kommentatorentechnisch die Sommerpause angebrochen.
Aber bei mir bist du am Start. Das finde ich fantastisch. Wer? Ja, ist es nur Gordy, der dieses Selbstvertrauen mitbringt, und Dennis natürlich? Oder ist das auch Franz Wagner gestärkt mit einem Vertrag, wo man sagt, okay, viel wird die Familie Wagner nicht mehr arbeiten müssen in den kommenden Jahren?
Das ist richtig. Ja, also sein Bruder hat es im Interview eigentlich ganz schön gesagt. Diese Summe ist jetzt fast gar nicht so wichtig. Ich meine, $250 Milliarden ist schon irgendwo wichtig. Aber es geht um den Status. Ja, also dieser Status des Max-Players. Das ist also ein Team, dir sagt, du bist unser Max-Player. Das heißt also, du bist derjenige, wir geben dir den maximal möglichen Vertrag von der Höhe her. Und das ist für Spieler, natürlich ist die Kohle wichtig, aber du weißt, als Max-Player verdienst du sowieso so viel, dass du kaum atmen kannst. Aber das gibt dir so viel Selbstvertrauen zusätzlich, dass das fast noch wichtiger ist. Also sagen wir mal so, wenn Dennis Schröder ein Max-Player wäre, was er nie wieder sein wird, weil er jetzt einfach schon drüber ist über sein Alter, aber wenn alles gut gelaufen wäre in seiner Karriere, hätte er ja auch das Zeug dazu gehabt, dann wird er, glaube ich, sogar noch mal besser spielen, weil ein Max-Player ist einer, der auf den wird gebaut. Und wenn man dir sagt, du bist so ein Typ, dann hast du einfach das Wissen und das Vertrauen in dein Spiel, dass du wirklich geil bist. Ja? Und das macht wahnsinnig viel aus. Und wenn der Franz jetzt spielt, jetzt gegen Frankreich oder gegen Brasilien und vielleicht dann später auch gegen die Amerikaner, die alle wissen, das ist der Typ, auf den bauen in den nächsten 10 Jahren die Orlando Magic ihr Team auf. Ja? Also das löst schon was aus. Das ist einer, der wird sehr, 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 sehr stark respektiert werden dadurch.
Die andere Geschichte bei diesen Dingen mit zu viel Kohle. Ich glaube, wir hatten drüber mit Buschi mal gesprochen vor vielen Jahren, als Buschi noch Zeit hatte für unsere kleine sympathische Talkrunde hier.
Du kommst jetzt vom Thema zu viel Kohle auf Buschi? Oder
ja, ja, das ist für mich ein direkter Übergang, ja. aber ich meine, da hättet ihr beiden auch so ein bisschen erzählt, was sich da im deutschen Team, damals hatte Dennis einen richtig guten Vertrag, natürlich keinen Max-Vertrag, aber dass es halt schwierig ist, wenn Leute aus der Basketball-Bundesliga mit Dennis Schröder am Abend unterwegs sind, weil ihm das völlig wurscht ist, aber der normale deutsche Spieler dann schon nachdenken muss, order ich jetzt die zweite Flasche Champagner? Ist das mit Franz Wagner, ist der unverdächtig, die zweite Flasche? Oder zahlt Franz Wagner sowieso alles? Was ist Franz Wagner für ein Typ, ist meine Frage. Weißt du
das? Das ist eine gute Frage, aber ich kenne ihn leider nicht ganz so gut. Ich hatte ihn zweimal, glaube ich, selber im Podcast zu Gast, um mit ihm länger zu sprechen. Das war noch zu seiner Anfangszeit, also unmittelbar bevor er in die NBA ging. Und da war er so extrem zugänglich und da konnte man ihm privat eine WhatsApp schreiben, hat geantwortet. Das geht heute natürlich nicht mehr, da ist dann jetzt jemand dazwischen. Ja, also du hast jetzt da eine Art Manager dazwischen, der nur dafür zuständig ist, solche Medientermine und sowas zu koordinieren und den er hat, das ist ein Türsteher vom Berghain-Typ. Also dem kommt keiner vorbei, so einfach. So wie ich ihn aber einschätze und so wie ich ja auch, wie man ja auch beide Brüder, die ja oft gemeinsam in Interviews oder in irgendwelchen Social Media Clips auftauchen, sind das Jungs, die schon recht geerdet sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob gleich so geerdet wie Nowitzki, der für mich den Inbegriff des Geerdetseins dargestellt hat über seine Karriere. Aber ich glaube, die wissen ziemlich genau, wo sie herkommen und was sie an sich haben. Ich meine, was für ein unfassbarer Glücksfall ist das ja, mit deinem besten Freund gleichzeitig deinem älteren Bruder in einem Team spielen zu können. Aber ich kann jetzt rein von der Persönlichkeit ihn noch nicht so einschätzen, dass ich jetzt hier wirklich zu einer Analyse komme. Das sind alles noch ganz junge Burschen und wir haben gesehen, auch bei Dennis, Dennis ist nun mal ein Spieler, der ein sehr gesundes Ego immer gehabt hat und sehr genau wusste, was er will. Ja. Und da hat es auch 2-3 Jahre gedauert, bis der so diese Leadership und dieses Ganze ausstrahlt und verkörpert, dieses Commitment und dieses One Team, One Dream. Ich weiß nicht, ob das bei Franz und Mo oder nur bei Franz schneller geht oder wie das da um die Egos bestimmt ist, da kenne ich sie dann doch zu wenig für. Aber sie machen einen extrem aufgeräumten Eindruck und so ein bisschen auch zum Pferdestehlen, ne? Also gerade bei Mo, der ist ja lebt ja nun doch recht extrovertiert den Medien gegenüber. Das hat schon einen hohen sympathischen Unterhaltungswert.
Tja. Frankreich, du hast angesprochen, Brasilien und Japan, das sind die drei Gegner, die Deutschland haben wird in der Gruppe B. Ich möchte vorausschicken, das olympische Turnier ist nur mit 12 Mannschaften besetzt. Ja. Slowenien ist keine davon. Das heißt, Luka Doncic wird mit 28 Kilogramm Übergewicht die kommende Saison bei den Dallas Mavericks beginnen. Aber das sind drei Gruppengegner. Deutschland hat jetzt zweimal gegen Frankreich gespielt. Einmal glatt verloren, einmal knapp gewonnen. Jetzt, auch wenn du sagst, es gibt nur einen Ball, aber gibt es außer den USA wirklich eine Mannschaft? Weil wenn man es denn so durchgeht, mein Gott, die Spanier sind immer lästig, aber sind die Spanier jetzt zwingend zwingend besser. Also aus der Gruppe rauszukommen, ist ja ein absolutes Muss. Aber gibt es irgendein Team, das man vermeiden möchte im Viertelfinale?
Nein, also ich sag mal so, wenn du diese Gruppe überstehst, also du kommst ja weiter, wenn du unter die ersten beiden kommst oder bist einer der beiden besten Gruppen Dritten, dann ist es im Grunde ja fast, also dann musst du halt nehmen, was kommt. Die Franzosen haben das zweite Vorbereitungsspiel gegen Deutschland ohne Wembanyama gespielt. Und das ist dann schon ein Unterschied. Ich habe Wemby ja im ersten Spiel erlebt. Das ist also, ich glaube, 6-7 Mal in diesem Spiel ist mir ein spontanes Boah rausgerutscht. Also, wo ich beim fünften Mal auch dachte, jetzt hör mal auf damit, du bist ja hier der Kommentator und du langweilst die Leute, dass du hier vor dem Jungen niederkniest. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Also, das ist offiziell hier, muss ich sagen, Einhorn-Charakter. Was dieser Kerl da macht, ist absurd. Ja, und der macht den Unterschied. Das heißt, ich glaube, dass die Franzosen eine ganz entscheidende Rolle spielen werden. Sie haben Wembanyama und sie spielen zu Hause und sie haben einen absoluten Auftrag nach Platz 18 vergangenem Jahr in der WM, also was wirklich inakzeptabel hoch 100 ist. Sie haben natürlich ihre Baustellen, ne? Das ist logisch. Also so stark sie auf den großen Positionen sind, so schwach sind sie leider dann auch auf den etwas kleineren Positionen, beziehungsweise nicht schwach, aber da ist eine Riesendiskrepanz. Vermeiden willst du die Amis natürlich, solange es geht, ja, das ist keine Frage. Also wobei ich auch, ne, also in einem Spiel, keine Ahnung, also die haben natürlich. Ja, LeBron ist immer noch LeBron und Curry ist immer noch Curry. Da kann man ja niemals etwas sagen, dass die jetzt zu alt sind oder sowas, um Himmels Willen. Weil das sind natürlich absolute Winner-Typen. Also, ja, das sind, die verkörpern die Goldmedaille an sich ja schon. Aber ich glaube nicht, dass du dir für einen Gegner komplett in die Hose machen musst. Dafür sind die deutschen Weltmeister, dafür haben sie letztes Jahr das beste Basketballspiel gespielt, was eine europäische Mannschaft jemals gespielt hat, das Halbfinale gegen die USA. Das war ohne Worte. Insofern, bring it on.
Die Gefahr ist natürlich auch für uns beide, Michael, dass wir das, also du natürlich noch mehr, aber es wird da so viel los sein in Paris in diesen zwei Wochen, dass dann, oh, die Deutschen haben heute schon um 16 Uhr gespielt. Damn, da war ich doch beim Luftpistolenschießen am Start, in einem der, ja, der vielen, vielen Streams. Worauf freust du dich bei diesen Olympischen Spielen?
Ja, ich bin im Urlaub. Also,
ja, ich auch. Und ich weiß ja nicht, wie ich das
also meiner Begleiterin klar machen kann. Ich fahre in den Urlaub, ja, und werde während der Olympischen Spiele im Urlaub sein.
Ach was.
Das hat mich bei vergangenen Olympischen Spielen nicht wahnsinnig dramatisch davon abgehalten, doch mal reinzugucken, weil, ne, also man kann ja eigentlich überall auf verschiedenen Devices irgendwo einen Stream, ob man am Strand liegt oder in der Bar sitzt oder was weiß ich. Ich habe auch einen Fernseher dabei, weil ich ja mit meinem Camper unterwegs bin. Also ich werde da schon mal reingucken und werde unter Umständen sogar in Frankreich sein, teilweise. Also ich lasse es auf mich zukommen. Ja, also ich werde sicherlich nicht das Round-the-Clock-Olympia-Programm fahren, aber da ich zu den Frühaufstehern gehöre, vielleicht zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr mir mal die komprimierte Tagesdosis vom Vortag geben oder irgendwie sowas. Ich schau mal.
Das gab's im ORF früher immer. Ich weiß gar nicht, wie es hieß, aber das war immer auf 5 Minuten zusammengefasst. Die Höhepunkte des Tages davor, weiß ich noch, 1984, waren wir mit meinen Eltern, meine Schwester und ich, waren im Burgenland beim Campen und mein Vater hatte sich einen, so ein Multigerät, das noch mit einer Kamera, mit einer Antenne ausgesteckt, und zwar mit einer Radioantenne ausgestattet war, ausgeliehen beim örtlichen Elektroshop. Und der TV-Screen war die Hälfte eines iPads groß. Aber du wachst dann in der Früh auf und hörst Gold Medal Peter Seisenbacher. Was damals ein Grund zur Freude war. Mittlerweile hat sich herausgestellt, ich hoffe jetzt nicht in juristische Kalamitäten zu kommen, aber ich meine, er ist wegen Kindesmisshandlung,
ach du liebe Zeit,
verurteilt worden. Nicht wegen seiner Zeit damals, sondern danach. Also das ist jetzt unter Vorbehalt, aber ich glaube, so war's. Aber das waren natürlich ganz große Zeiten. Wir keinen Fernseher 1984 im Burgenland auf einem Campingplatz zweimal überschwemmt worden, weil wir nicht diesen Kanal gegraben haben ums Zelt herum, um unseren Zeltanhänger wohlgemerkt herum. Mhm. Großartige Glory Times.
Ja. Zweifacher Goldmedaillengewinner als Judoka und tatsächlich 2019 88. wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 5 Jahren Haft verurteilt. Ja. Aber so 5 Minuten kompakt, das finde ich immer so ein bisschen, das ist ungefähr so wie das im ZDF Sportstudio 90 Sekunden ZDF Sport kompakt, dieser Alibi-Clip, damit man es nicht in ZDF Fußballstudio umbenennen muss. Da stehe ich ja dann doch nicht so drauf. Also ein bisschen mehr als 5 Minuten für einen kompletten Olympiatag darf es dann schon sein.
Aber, und das bringt uns jetzt ja zurück zu dem, was ich dich auch und zwingend fragen wollte, nämlich ist Fußball am Ende des Tages, und ich habe das gerade in Wimbledon gesehen, ich bin jetzt wieder zurück in München, aber da spielt Spanien dann das Halbfinale gegen Frankreich und Carlos Alcaraz muss zur Pressekonferenz, aber natürlich läuft auch Fußball dort und Alcaraz bleibt stehen beim Rausgehen oder beim Reingehen in die Pressekonferenz, beim Rausgehen. Und irgendwie ist Fußball dann halt so, für mich dann am Ende des Tages, so sehr wir alle sagen, die anderen Sportarten sind auch wichtig, aber das letzte Lagerfeuer, bei dem sich wirklich alle versammeln, weil halt auch dieser übertriebene, dämliche Nationalstolz dazukommt. Aber es ist, da treffen sich halt dann wirklich, wirklich alle, Michael. Müssen wir das jetzt auch in diesem Jahr wieder eingestehen?
Jens, ich war in den letzten 2 Monaten 4-mal im Stadion.
Ja.
Beim Live-Fußball. Ich habe gesehen, BVB gegen PSG, das Halbfinale. Ich war beim Champions-League-Finale in Wembley. Ich habe Rumänien gegen Holland gesehen bei der EM-Achtelfinale. Und ich war beim Halbfinale Spanien gegen Frankreich.
Ja.
Und ich kann tatsächlich behaupten, dass du zu 100% recht hast. So sehr wir immer wieder wissen und auch erleben, dass der Fußball viele andere Sportarten, ich will nicht sagen kaputt macht, aber eben einen Schatten wirft, wo es, darunter wird es sehr, sehr schwer für die anderen Sportarten Farbe anzunehmen. So sehr ist dieser Sport in der Lage, eben genau dieses Erlebnis des Zusammenkommens, diesen Eventcharakter zu verkörpern. Das merke ich auch im privaten Rahmen unmittelbar, wie sehr so ein Event Interesse weckt und dieses Gefühl bestärkt, irgendwo mit anderen Menschen, egal ob es jetzt Freunde oder wie auch immer, oder eben auch aus anderen Nationen, im Zweifel eben, wenn man unterwegs ist im Stadion oder vorher in der Stadt, dieses Event zu erleben. Das kann tatsächlich hier in Deutschland nur der Fußball. Und das sollten wir akzeptieren. Ich habe jetzt, dann ist es auch völlig in Ordnung, bei Spanien gegen Frankreich saß ich auf der Tribüne, ich bin ja weder Spanien-Fan noch Frankreich-Fan, mir ist das dann im Grunde egal. Und links neben mir saßen 2 Brüder, ja. Hm. Und der Vater dieser beiden Brüder ist Spanier und die Mutter ist Französin.
Oh,
die sind einfach bei jedem Tor hochgesprungen und so habe ich es dann auch gemacht. Also, und das war völlig in Ordnung für beide. Also ich habe auch gefragt, wie macht ihr das denn? Das ist uns egal. Wir freuen uns für beide. Und da habe ich dann meinem Spätzle gesagt, ich sage, wie machen wir das? Ja, wir machen das auch so. Wir springen auch, egal wer Tor macht, wir springen hoch. Und wir haben die französische Fahne, weil die lag auf unserem Platz geschwenkt. Und als die Spanier, Lamine da dieses Ding reinschraubt, bin ich auch hochgesprungen. Also das ist in dem Fall wahrscheinlich wirklich nur, werden wir da von den Dingen so eingenommen. Unser nach Emotion und Erleben geprägter Körper, unser Geist, dass wir da dem Ganzen hilflos ausgeliefert sind. Ja, wahrscheinlich ist es so.
Ich hatte, da bin ich zurückgeflogen, ich hatte für Dienstag ein Angebot, Kategorie 1, 600 € die Karte. Habe ich dann abgelehnt, danke. Das war es mir dann doch nicht wert. Ich wäre eben Flieger gewesen, ich hätte sie für Robin gekauft, für meinen Sohn, aber dann doch nicht. Dann lass mich schließen, Michael, weil ich habe es ja schon rausgebrüllt zu Beginn, dass Toni Kroos gesagt hat, Deutschland ist wieder wer. Und ich habe das mit Gaupi irgendwie, habe ich gesagt, für mich als Ausländer, der hier wohnt, ich hatte nie den Eindruck, dass Deutschland jemals nicht irgendwer gewesen wäre, unabhängig davon, ob die jetzt ausgeschieden sind in der Gruppenphase bei den letzten großen Turnieren oder nicht. Aber Deutschland war für mich nie weg. Du bist ja auch ein distanzierter Deutschland-Fan. Kannst du das nachvollziehen? Ist da jetzt wirklich ein neues Verständnis, ein Selbstverständnis? Wir sind wieder wer? Also wie gesagt, für mich war Deutschland nie weg.
Ja, doch, Deutschland war weg in der Hinsicht, dass wir einen Fußball-Nationaltrainer hatten, der keinen guten Job gemacht hat. Fakt, Hansi Flick hat keinen guten Job gemacht, hat da eine Elf zusammengetragen, ohne dass man dahinter irgendein System verstehen konnte. Das war irgendwie, ne, also mir hat das auch vorher schon nicht gefallen. Ich bin tatsächlich ein Kritiker dieses Trainers, schon immer gewesen. Für mich hatte das keine Hand, keinen Fuß. Ja, und dann passiert Folgendes. Wir haben einen neuen Trainer und das Erste, was der neue Trainer macht, er ruft Toni Kroos an. Und von dem Moment an, wo Toni sagt, okay, ich komme zurück und ich mache das echt, ich weiß es zu 1 Milliarde Prozent, dass er es nicht gemacht hat, um sein Ansehen, was ja auch nicht immer in Deutschland zum Allerbesten war, weil die meisten Menschen, ne, also Stichwort Querpass Toni, überhaupt nie gerafft haben, was der da eigentlich so macht. Und der hat das fürs Team gemacht und für tatsächlich auch für das, ja, wenn man so will, dass diese Beziehung Fan und Nationalmannschaft wieder entsteht. Und das ist das Vermächtnis von Nagelsmann, dass der gesagt hat, was wir bisher hier spielen, mit einer Mannschaft ohne Identität und ohne Konzept, das muss sofort weg. Das ist große Kunst und das macht einen guten Trainer aus, zu sagen, ich rufe jetzt erstmal den Kroos an, weil wenn ich den hab, dann machen wir System A, B, C, D, so in der Reihenfolge. Und das hat funktioniert. Und ich sag's dir, das ist doch das, was so funktionieren doch Hirne im ersten Spiel oder nimm auch die Vorbereitung noch mit dazu. Kommt Kroos dazu und plötzlich sagen 80 Millionen Deutsche, ey, wie geil, wie der da spielt. Ach, mit diesen Pässen und der öffnet die Räume hier und da. Plus der Tatsache natürlich, dass unsere TV-Experten natürlich auch immer besser werden. Und wenn du Leute hast wie Chris Kramer, die wirklich herausragend erklären können, dann haben wir tatsächlich auch plötzlich ein höheres Niveau an Fußballwissen bei 80 Millionen Deutschen, die das alle verfolgen. Genau, und um das zum Abschluss zu bringen, das ist im Grunde das, was wir deutschen Fans jetzt gesehen haben, dass da eine Mannschaft ist mit einer Identität, klare Hierarchien, der Chef auf dem Platz ist der Kroos, der passt dahin, der Havertz macht das, hinten ist der Rüdiger und der Andrich, die alles wegräumen und dann haben wir noch den Neuer, der hält einmal klasse gegen Schottland, dann sind auch alle wieder froh, dass der so wieder ist wie früher und schwupp ist die Identität da und dann hast du sofort auch die Fans wieder hinter dir und das ist der größte Verdienst von Nagelsmann, plus natürlich, dass er sich nach dem Ausscheiden auch noch als Statesman da präsentiert und natürlich viele gute, wahre Dinge sagt, die man von Politikern hören möchte, die jetzt der Bundestrainer plötzlich sagt. Also für mich ist Nagelsmann der ganz, ganz große Gewinner dieser EM-Vorbereitung und Nachbearbeitung.
Ich gebe dir in allem recht, Michael, vor allen Dingen auch, aber in deiner Kritik an Hansi Flick und ich als Barcelona-Fan, es geht mir nicht gut, weil ich glaube, wenn es jemand schafft, Lamine Yamal die nächsten 2 Jahre nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, dann ist es Hansi Flick. Das ist,
also wir können ja hier offen sprechen, der kleine Clip aus der Amazon-Doku mit Kimmich, ja. Also das spricht, also ich kenne Hansi Flick persönlich nicht und Meinung bildet man sich aus Interviews, aus dem, wie die Mannschaft spielt, wie aufgestellt wird. Das ist jetzt ein interner Einblick in eine Mannschaftsbesprechung. Ja, und da gebe ich ihm die Note 6. Für das, wie er da mit Kimmich umgeht, welche Antworten er da gibt, welche eigenen Fragen er da aufwirft, welchen Tonfall er anspricht. Wow, das war richtig schlecht.
Sehr, sehr wenig ist da rumgekommen. Ich habe die ganze Doku mir auch angeschaut. Da dachte ich mir, hoffentlich gibt es da noch 3 Stunden Material, das nicht verwendet wurde, aus Grund von Geheimhaltungszwecken. Weil wenn es das wirklich war an Ansprachen überhaupt, dann hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. The Great Michael Körner, schon auf dem Weg in den Urlaub, vielleicht in Frankreich.
Noch nicht ganz.
In Frankreich mit seinem Wohnmobil. Michael, Dankeschön. Kurze Pause, Big Show 669.
Hallo, hier ist André Ranke. Ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 669. Jetzt haben wir richtig Schwung aufgenommen mit dem Thema Olympia, mit Michael Körner. Da bleiben wir auch gleich. Und wir tun dies mit den Olympioniken schlechthin. Rio 2016. Fleisch war sein Gemüse. Heiko Ulderb. Servus, Heiko.
Moin.
Und mit Björn Jensen. Und Björn von Sporting neuerdings. Ich habe gerade so im Vorgespräch mit du und Heiko, ich wusste nicht, dass ihr euch schon mal gesehen habt. Ich habe was vom Bürgermeister in Boston gehört. Schön, dass du Zeit hast. Wenn du in kurzen Worten beschreiben kannst, wie ihr beide euch kennengelernt habt oder gesehen habt.
Tatsächlich war, moin moin erstmal, danke, dass ich mal wieder dabei sein darf, ich freue mich sehr. Heike und ich haben uns tatsächlich 2015 in Boston getroffen, weil ich damals für eine Reportage dort sein durfte, um Hamburgs möglichen Konkurrenten für die Ausrichtung Olympischer Spiele 2024 zu begutachten. Ja, was daraus geworden ist, wissen wir alle, aber immerhin haben wir dadurch eine tolle Zeit in Boston gehabt und dort auch unter anderem uns beim Bürgermeister aufklären lassen, warum Boston besser als Hamburg ist.
Ja. Ich muss vielleicht noch, für die, die sich nicht erinnern können, damals gab es 5 Bewerber. Ich weiß nicht, ob ich sie noch zusammenbekomme. Also Boston war einer und da hieß es, also die amerikanische Bewerbung gewinnt auf jeden Fall. Das war so. Und ich weiß noch, als es hieß, als Boston sich gegen LA und San Francisco durchgesetzt hatte, das war im Januar 2015, glaube ich. Da war meine Frau, mal hörte sie mich aufschreien. Sie sagte, was ist los? Ich sag, Boston ist der Kandidat. Und das heißt, wir werden die Olympischen Spiele 2024 hinbekommen. Naja, Boston war der US-Kandidat. Dann war Hamburg, Paris, Rom und ich meine Budapest. Damals gab es tatsächlich
so genau. Viele.
Heute müssen sie ja mittlerweile schon Orte wirklich mit der Lupe suchen. Und dann ist zuerst, ich weiß gar nicht, wer zuerst ausgestiegen ist, aber wir hatten diesen Mega-Winter in Boston im Rekordwinter mit mehr als 3 Metern Schnee, die U-Bahn funktionierte nicht und da hieß es dann sofort, oh Gott, wie soll das denn erst bei Olympia werden? Und dann hat Jürgen Schmieder ja seine Privatschatulle geöffnet in Los Angeles. Ja. Boston ist ausgestiegen, LA hat übernommen und Hamburg ist auch abgesprungen und so wurde das ja nachher eine Doppelvergabe, Paris 2024 und LA 2028.
Und jetzt steht Paris an?
Ich rede da sehr, sehr... Ich rede da sehr ungern drüber, weil die Wunde immer noch schmerzt mit Hamburg. Insofern, aber Heiko hat das sehr, sehr schön zusammengefasst.
Ja. Nee, es ist ja wirklich so. Nee, aber es ist ja so, Björn. Mittlerweile, wir haben 2024. Da fragt man sich, was hätte werden können. Und also ich hatte ja damals als Norddeutscher 2 Fische im Pool mit Hamburg und Boston. Wäre mir egal gewesen. Weil neulich war die Parade, die Championships Parade der Boston Celtics und da waren halt mehr als 1 Million Menschen und da kam immer wieder so in den Sinn, ja, die U-Bahn in Boston, die ist halt die älteste Amerikas, die funktioniert immer noch nicht, ist im Gegenteil, ist schlimmer. Ob die wohl tatsächlich mittlerweile, wenn wir Olympia gehabt hätten oder bekommen hätten, funktionieren würde. Andererseits darfst du halt nicht oder solltest du dich als moderne amerikanische Stadt nicht versklaven und die Olympischen Spiele auszurichten, nur um deine marode U-Bahn endlich auf Vordermann zu bringen.
In Paris, Björn, ich kann sagen, ich war vor kurzem dort, in Paris funktioniert die U-Bahn einigermaßen gut, kommt alle 2 Minuten, ist trotzdem bummvoll, zu der Stoßzeit wohlgemerkt. Hat denn aber das IOC bei aller berechtigter Kritik, hat das IOC mit der Wahl jetzt in Paris dann Los Angeles am Ende des Tages dann doch noch, zumindest bei den Sommerolympischen Spielen, vieles, wenn nicht sogar alles richtig gemacht. Weil Olympia in dieser Dimension, und ich war wie gesagt dort, Beachvolleyball vorm Eiffelturm wird sicherlich großartige Bilder produzieren, aber irgendwie darf man dem IOC auch ein bisschen Credit geben.
Ach, weißt du, ich freue mich natürlich darüber, dass die Spiele in Paris sind, was europäische Zeitzone ist. Aber stellt euch vor, wir hätten jetzt tatsächlich am vergangenen Sonntag ein anderes Ergebnis bei der Wahl gehabt. Und 2028 in Los Angeles heißt der Präsident Trump. Ist das alles viel schöner als das, was wir immer so laut kritisieren an anderen Staaten, die nicht demokratisch sind? Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist auch letztendlich jetzt nicht entscheidend. Weil es für mich immer darum geht, wie ist für die Sportlerinnen und Sportler am besten gesorgt und alle, die da drumherum Spaß haben wollen. Und da sehe ich ganz klar, wenn sich so Länder wie Katar bewerben, dann ist das schon deshalb schwierig, weil dort keinerlei Sportbegeisterung herrscht. Und das wird in Paris, sowohl wie in Los Angeles und dann auch in Brisbane, in Australien, wo die Leute ja komplett sportverrückt sind, wird das alles toll sein. Und das, finde ich, ist das, was zählt. Also es wird Olympiastimmung wieder sein. Vor allem nach diesem Wahnsinn 2021 in Tokio, wo kaum Menschen dabei sein konnten, werden das jetzt wieder Olympische Spiele sein, auf die man sich vollumfänglich freuen kann als Sportfan. Und diese ganzen Nebengeräusche, die dann dazukommen, die sind immer da. Das wissen wir. Ich lege da immer nicht so viel Fokus drauf.
Heiko, wo ist denn das Potenzial, weil ich mit Körner auch gerade drüber gesprochen habe, Fußball, machen wir uns nichts vor, ist das große deutsche Lagerfeuer und wahrscheinlich das große weltweite Lager oder europäische Lagerfeuer, wo sich alle versammeln. Aber wo siehst du denn gerade in Deutschland das Potenzial, dass es wirklich auch diese eine Geschichte ist? Ja, bleiben wir beim Beachvolleyball 2016 da an der Copacabana. Große Bilder und natürlich kommen dann andere Dinge dazu, wie meinetwegen Springreiten. Aber es braucht so einen großen Aufhänger. Siehst du sowas, Heiko, aus deutscher Sicht?
Also eins steht mal fest, ne? Besser als Beachvolleyball an der Copacabana, damit hast du alles gehabt. Also für diese Sportart. Nee, ist ja wirklich so, mehr geht einfach nicht. Das ist wie Tennis in Wimbledon damals 2012, dann gewinnt mit Andy Murray auch noch ein Brite. Das ist einfach das Beste. Natürlich, wir wissen, dass Olympische Spiele vor allen Dingen zu 99% wegen der Fernsehbilder auch was sind. Ne? Und da hast du natürlich mit dem Eiffelturm, wenn du da Beachvolleyball spielst, ist eine super Location. Nur hoffen wir mal, dass das nicht bei 12 Grad und Regen stattfindet, sondern bei schönem Wetter. Aber aus deutscher Sicht bin ich total gespannt und ich glaube viele andere auch, wie die deutschen Basketballer abschneiden werden. Ich habe gerade mit Erschrecken jetzt vor wenigen Tagen festgestellt, ach Gott, die spielen ja gar nicht in Paris, sondern in Lille. Da bin ich, wir haben ja gesehen, was die Amis jetzt auffahren. Da ist ja von einem Dreamteam, gut, das US-Basketballteam wird seit 1992 bei allen Olympischen Spielen als Dreamteam bezeichnet. Aber diesmal, muss man sagen, haben die wirklich was aufgefahren. Und einige sagen sogar, diese Mannschaft sei besser als die von 1992, also das Original Dreamteam. Wobei ich mich immer schwer tue, weil die hatten halt Michael Jordan dabei und keinen fast 40-jährigen LeBron James, ohne LeBron zu nahe zu treten. Aber da bin ich gespannt, auch in dem Team sind nur zwei dabei, die vergangenes Jahr gespielt haben, wo Deutschland gegen die Amis ja im Semifinale knapp 113-111 gewonnen hat. Ansonsten, ja, zurück zum Beachvolleyball. Bin mal gespannt, was eine, ich weiß nicht, Björn, wie alt ist sie mittlerweile? 37, 38-jährige Laura Ludwig noch drauf hat. Mit Luisa Lippmann, mit ihrer 38. neuen Partnerin. Genau, ja. Mittlerweile zweifache Mutter und deutschen Handballer sind immer interessant, finde ich. Aber ich glaube, das ist jetzt so, als wenn du mich fragen würdest, Heiko, wie wird Weihnachten das Wetter? Kriegen wir weiße Weihnachten? Also weil das ist ja auch das Schöne bei Olympia, da entwickeln sich ja einmal Geschichten. Da treten ja auch Sportlerinnen und Sportler mit mal in den Vordergrund, die sonst nur die Experten und Expertinnen, die die jeweiligen Sportarten betreuen, wahrscheinlich auf dem Radar gehabt haben. Also ich gehe mal zur Leichtathletik-WM in Doha. Wer hätte mit einem Niklas Kaul gerechnet, der damit mal Weltmeister wird? Oder wenn wir bei Olympia bleiben, ich bin jetzt gerade in Schleswig-Holstein hier, die Tage, habe ich in Scharbeutz vor der Christian-Klees-Halle geparkt. Der wurde 1996, ist ein Schütze gewesen. Ja. 1996 in Atlanta hat er Gold oder Silber gewonnen. Das war die erste deutsche Medaille. Den kannte vorher außerhalb von Schleswig-Holstein auch keiner. Dann hast du vielleicht irgendwelche Reiter, die ja immer für gute Schlagzeilen sorgen. Vielleicht ja auch mal wieder ein Ruderer oder ein Kanute. Also wie gesagt, da freue ich mich echt drauf. Spannend ist auch immer, ja, wer holt die erste deutsche Medaille, wie lange dauert, könnte das vielleicht so einen Push geben. Da kann ich dir jetzt keine Namen und keine Sportarten nennen, aber das ist halt das Schöne, dass das Feld weit offen ist bei Olympia. Björn, hast du vielleicht einen Namen?
Björn, go at it. Auf wen darf sich der Deutsche, wen haben wir jetzt nicht so richtig auf dem Zettel, weil bei der Leichtathletik, okay, das ist natürlich Leo Neugebauer, Niklas Kaul, Zehnkampf, das
finde ich. Das ist ja erst zweite Woche.
Ja, finde ich massiv spannend bei den Schwimmern. Okay, Florian Weltbrock, weiß nicht, ob der die Leute abholt. Aber ist es irgendwas, Björn, das dich ganz besonders mitnimmt, jetzt schon?
Naja, du hast ja eingangs nach dem Lagerfeuer gefragt, das eben den Fußball vielleicht ersetzen könnte. Da bin ich voll bei Heiko. Man hat gesehen, was die deutschen Basketballer geschafft haben mit dem Weltmeistertitel. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen darauf schauen werden. Für mich ist und das ist natürlich eine rein persönliche Sicht, von der ich immer hoffe, dass sie möglichst viele Menschen teilen. Für mich ist ganz Olympia das Lagerfeuer, um das man sich versammeln muss. Ich bin ja jemand, der auch bei Olympischen Spielen sein Auto mit Deutschland-Fähnchen beflaggt. Und die Leute gucken dann immer und denken, haben wir was verpasst? Es ist noch WM oder EM. Und dann sage ich, nee, es sind Olympische Spiele. Und da tritt Deutschland auch an, und zwar mit ganz vielen Teams. Und das, finde ich, ist das Spannende daran. Und darauf freue ich mich auch so sehr, diese ganzen Mannschaften und auch Sportler wieder zu sehen. Ich muss natürlich als jemand, der sich viel mit Hockey beschäftigt, die Hockeyteams in den Ring werfen, die ja immer dafür gut sind, auch Medaillen zu gewinnen. Das kann auch in diesem Jahr wieder passieren, glaube ich, bei beiden. Und wenn ihr noch nach Namen fragt, auf die man gucken sollte, ich finde zum Beispiel im Judo, das ist jetzt wirklich sehr abseitig, aber ich glaube, dass wir da eine sehr gute Mannschaft haben, die einiges reißen kann. Anna-Maria Wagner, aber natürlich ein super Schwergewicht der Frauen ist jemand sehr Interessantes dabei, auch aus Hamburg. René Lucht heißt das Mädel, und der traue ich einiges zu. Und insofern, da bin ich voll bei Heiko. Es sind ja gerade diese Geschichten, mit denen man nicht rechnet, die dann auf einmal alle Leute irgendwie elektrisieren und abholen, weil da etwas hintersteckt, was man so vielleicht so noch nicht gesehen und erlebt hat. Und das, finde ich, ist eben das wahnsinnig Spannende immer daran. Ich freue mich auch vor allem, dass ein Volleyballteam dabei ist. Die Frauen haben es ja leider knapp nicht geschafft, aber und das Handball mit beiden Geschlechtern vertreten ist. Denn das ist, wenn wir über Equality reden, ja auch immer super wichtig, dass vielleicht im Sog der deutschen Handballer auch die deutschen Handballerinnen, die endlich mal wieder dabei sind, ich glaube seit 15 Jahren das erste Mal wieder, das ist auf jeden Fall auch toll. Insofern ganz, ganz viel, auf das man sich freuen darf.
Und vielleicht noch der Hinweis, Björn sagt es ja, in Paris, europäische Zeitzone, also die nächsten beiden Sommerspiele halt in L.A., 9 Stunden Zeitunterschied, und Brisbane, keine Ahnung. Das klingt für mich eher dann so als Sommerspiele mitten in der Nacht, und jetzt hast du wirklich, also von morgens um 9 bis abends 23 Uhr, kannst du das halt gucken und musst dir nicht den Wecker stellen.
Wie? Ja. Also von Heiko weiß ich, dass du in Paris sein wirst. Björn, für Sporting wirst du auch in Paris vor Ort sein?
Leider nicht. Sporting ist wirklich tatsächlich ein noch sehr kleiner Laden. Die sind dabei, das aufzubauen. Und ich musste leider meine Akkreditierung, die schon feststand, fürs Abendblatt abtreten an einen Kollegen, an Rupert Fabik, der jetzt für das Abendblatt dorthin fährt, für den ich mich sehr freue, dass er das erlebt. Ich werde von Hamburg aus am Bildschirm alles verfolgen und entsprechend da. Es ist ja leider so, man kriegt, wenn man vor Ort ist, ja immer nur einen Bruchteil von dem, was passiert, und am Schirm dann ja doch einen größeren Überblick. Trotzdem verhehle ich natürlich nicht, dass ich lieber dort wäre und Heiko eine ganz tolle Zeit wünsche.
Aber Heiko, das ist es ja wirklich, das habe ich jetzt in Wimbledon immer gesehen, ganz kurz nur, weil man, wenn man dort ist, ich kriege dann Anrufe, ja, hat nicht der das und das gesagt, und ich sage, weiß ich nicht, ich bin auf dem Platz gesessen, ich kriege weniger mit,
genau,
als die Leute zu Hause.
Heiko, ja, entschuldige. Also es sind wirklich sehr, sehr weitläufige Spiele. Ich habe vor kurzem mal durch Zufall erfahren, dass zum Beispiel 1984, als die Spiele ja in L.A. waren, im Bostoner Harvard Stadium auch Fußball-Vorrundenspiele ausgetragen wurden. Ne? Und jetzt, wenn du jetzt mal guckst, ich dachte, also am 26. geht's ja los, aber am 24. spielt die deutsche Frauennationalmannschaft ja auch schon. Auch so ein Team, wo man nicht weiß, wie weit kommen sie. Können sie vielleicht sogar Olympiagold gewinnen? Ja, die fangen in Marseille an. Das fällt für mich als Freelancer schon mal raus. Selbst Vorrunde Basketballer, ich hatte es erwähnt, 3 Stunden nördlich in Lille. Wenn du in Paris bist, das fällt raus. Ich habe gehört, also es gab vor knapp 2 Monaten Zoom-Call mit dem DOSB, alle akkreditierten Journalistinnen und Journalisten. Da gab es halt auch die Empfehlung, also wenn ihr Reiten abdecken wollt, plant da kein zweites Event an dem Tag. Das ist draußen in Versailles. Das wird richtig lange, also das werdet ihr nicht schaffen. Und dann natürlich das Highlight, was aber auch wirklich echt cool ist. Jens weiß, worum es geht. Surfen. Also darauf musst du erstmal kommen. Und ich weiß nicht, gut, Björn schmunzelt, aber Björn, seit wann weißt du, wo gesurft wird? Weil ich glaube, das hatten viele nicht auf dem Kicker. Die dachten wahrscheinlich, wahrscheinlich Biarritz oder so, aber nein, es wird auf Tahiti, da französisch Polynesien. Ich weiß gar nicht, wie das normalerweise, Björn kennt das als Erfahrener, normalerweise heißt es bei Olympia immer, ja, die Medienbusse fahren alle 30 Minuten vom MPC ab oder vom IBC. Ich weiß nicht, wie die das beim Surfen machen wollen, aber das, und ich weiß auch gar nicht, wie viel ist das, sind das 12 Stunden entfernt oder so, aber um nochmal auf das Stichwort Bilder zurückzukommen, das ist natürlich der Hammer. Und wenn ich nicht 49 wäre, sondern 29 oder 25 und Single und es aufs Geld nicht ankäme, würde ich sofort sagen, hey, ich bin der Reporter, mach da 2 Wochen Tahiti, weil das, sowas wird es, glaube ich, nie wieder geben. Also das wird mega.
Hört sich fantastisch an. Ja. Und ich habe immer noch dieses Olympiabuch 1972 und als Österreicher habe ich das ja gar nicht kapiert. Aber dass da eben in Kiel dann die Segelwettbewerbe stattgefunden haben, also ist ja nichts ganz Neues, Björn, dass man wirklich weit rausgeht.
Das ist nichts ganz Neues, aber Tahiti ist schon eine Nummer. Also weil Heiko fragte, seit wann ich das wusste, tatsächlich sofort, als sie das bekannt gegeben haben, hatte ich das gelesen und habe damals auch schon meinem Chef gesagt, ich würde mich darum gerne bewerben, aus Tahiti zu berichten, aber da war die Bedingung, dass dann ein Hamburger Surfer daran teilnimmt und das war leider nicht so. Insofern war ich schnell raus aus der Nummer. Aber ja, natürlich, Außenstandorte sind ja immer ein Thema, gerade auch, weil die Athletinnen und Athleten, die dann dort draußen sind, ja auch manchmal darüber so ein bisschen traurig sind, weil sie das olympische Feeling gar nicht richtig erleben können, weil sie nicht im Dorf sind, sondern außen an der Außenstelle wohnen. Das ist nun mal so, aber was willst du machen, wenn du in München Spiele hast und musst aber ein ordentliches Segelrevier vorhalten? Ja, wahrscheinlich könnte man auf den Chiemsee gehen, aber am Ende war da Kiel, glaube ich, eine gute Lösung. Ne? Und das gibt's ja immer wieder. Aber das ist schon hart, auch mit den ganzen Spielen, was Heiko schon sagte, durch Frankreich verteilt. Das sind ja auch keine kleinen Distanzen. Das ist die Kröte, die man schlucken muss.
Tja, es ist ja kürzlich auch bekannt gegeben worden, dass 228 NLE zum Beispiel war das Softball und Kanu Slalom wird in Oklahoma stattfinden. Und da kann ich nur sagen, Entschuldigung, aber Bumfuck Oklahoma, da willst du im August nicht sein. Garantiert nicht. Das ist 2100 Kilometer von LA entfernt. Die sind alle da in Kalifornien mehr oder weniger am Strand mit Brise. Das wird super heiß. Keine Ahnung, das klingt für mich so ein bisschen so, da sind wirklich dann nur die Experten, die Fachleute mit ihren Familien, neben den Athleten und Athletinnen halt. Und also, als ich das gelesen habe, tat mir das echt leid, dass die da ihre Wettkämpfe austragen müssen. Aber gut, du findest halt in Kalifornien keine Kanu-Slalom-Strecke, also dieses, wie nennt man, hilf mir mal.
Wildwasser findest du.
Wildwasser, genau, ja. Wildwasser. Warum sie jetzt ausgerechnet Softball da noch hingeben, finde ich auch ein bisschen fraglich. Da, glaube ich, wäre in Kalifornien durchaus das möglich gewesen, aber ja, so ist es leider.
Wir erinnern uns, in Tokio hat man diesen Kanal gebaut, der auch nicht ganz unumstritten war. Fantastisch. Wir werden.
Es war doch in München, da war es in Augsburg, ne? Ist der nicht heute noch?
Oh, das weiß ich nicht. Das weißt du, ich wusste.
Ist da heute das Zentrum, ist da heute so ein Trainingskanal für die Wildwasserkanuten?
Soweit ich weiß, ist in Augsburg noch einer. In Augsburg ist soweit ich weiß noch einer. Aber in Hamburg, wenn wir jetzt die Spiele in Hamburg gehabt hätten, wären wir ja mit dem Kanuslalom wohl da. Ich glaube, Marc Kleeberg bei Leipzig oder so wäre das gewesen. Da hätte Hamburg nämlich auch keinen neuen Kanal für gebaut. Insofern ja.
Spiele,
aber das ist halt nicht Oklahoma.
Es ist nicht Oklahoma. Spiele der kurzen Wege. Fantastisch. Björn, ganz, ganz herzlichen Dank. Björn, neuerdings also bei Sporting. Wir werden dich und wir werden natürlich Heiko auch darum bitten, uns auf dem Laufenden zu halten. Big Show 669. Kurze Pause.
Hallo zusammen, ich bin Mladen Petric und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 669 geht weiter mit dem Motorsport und das heißt zum einen mit Stefan Ehlen von Formel1.de. Grüß dich, Stefan.
Servus.
Und mit Stefan De Vois Heinrich, ein Mann, der viele Jahre seines Lebens in England verbracht hat und Stefan natürlich auch ein Mann, der umso mehr zu schätzen weiß, vielleicht sogar auch die Emotionen von Lewis Hamilton. Ganz ehrlich, er hat selbst gesagt, De Vois, er hat nicht mehr dran geglaubt und ich sage auch, ich habe auch nicht mehr dran geglaubt. aber wenn halt ein paar Sterne günstig stehen, dann gewinnt Lewis Hamilton Rennen. Und die ganze Motorsportwelt hat sich wahrscheinlich unisono gefreut. Wie ging's dir?
Ja, ich auch. Ist doch überhaupt gar keine Frage. 56 Formel-1-Rennen ohne Sieg, das sind 17.000 Rennkilometer, fast 1.000 Tage. Das ist natürlich für einen Kannibalen, für einen Superstar, der an Siege gewöhnt ist, eine bärenharte Zeit. Mich freut's auch momentan, muss ich sagen, nicht nur, weil die Engländer viel Grund hatten, nun zu Hunderttausenden in Silverstone zu feiern, sondern es ist gerade die englischen Wochen. Wir haben es ja jetzt gestern beim Halbfinale Fußball auch mitbekommen, wie sehr die Engländer, die englischen Fans ausflippen. Das ist wirklich toll, denn wir wissen auch, die Engländer haben politisch und wirtschaftlich harte Zeiten gerade.
So ist es. Aber was ist denn der Grund für diese Renaissance des Mercedes? Also die Konstanz, Stefan Edel ist vielleicht noch nicht da. Aber George Russell gewinnt unter besonderen Umständen in Österreich. Und hier jetzt auch wieder, wenn das Rennen drei Runden länger geht, aber es ist halt immer dieses Wenn. Es gab ja auch Rennen, die Max Verstappen gewonnen hat, wo er nicht vorne weggefahren ist. Man muss es nehmen, wie es kommt, aber gibt es irgendeinen Grund, der heraussticht, warum das jetzt außer Spielglück, warum es bei Mercedes gerade so gut läuft, Stefan?
Also ich glaube, einerseits haben sie bei Mercedes jetzt langsam mal verstanden, wie das Auto tickt und wie man es gut abstimmen kann. Also der Trend ist ja schon klar erkennbar seit ein paar Rennen, dass man da wirklich näher rangekommen ist an die Spitze und dass es nicht so ist, dass man da weit hinterher fährt. Eben, ich glaube, George Russell hat schon in Spielberg so formuliert, falls da vorne mal was passiert, dann können wir jetzt davon profitieren. Sprich, man ist jetzt so in Schlagdistanz, dass man eben mal abstauben kann. Und das war jetzt halt bei zwei Rennen in Folge der Fall, weil an der Spitze es eine Kollision gab in Spielberg und in Silverstone, weil es diese Mischbedingungen gab, dieses Regenwetter. Und dass man da zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Reifen sein musste. Und ich glaube auch, es ist noch nicht so, dass Mercedes aus eigener Kraft siegfähig ist, aber sie sind jetzt schon in so einer Position, wo sie halt einfach Druck ausüben können. Sie sind halt dann da und man ist jetzt nicht mehr so weit weg, dass man sich als Max Verstappen oder auch als Lando Norris vielleicht einen Gratis-Stopp leisten kann, so nach dem Motto, wir haben 20 Sekunden Puffer nach hinten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und deswegen ist es umso schwieriger jetzt für die Leute, die vorne fahren, auch das zu kompensieren. Sprich, die haben jetzt einfach nicht mehr so die Freiheit, was sie machen können. Red Bull hatte lange, über viele Jahre Narrenfreiheit bei der Strategie, konnte quasi alles machen, weil einfach immer alles möglich war. Und das ist jetzt halt weg. Das ist die aktuelle Position für Mercedes und dementsprechend, ja, die da vorne dürfen sich einfach keine Blöße mehr geben, keine Fehler mehr machen, weil ansonsten ist der Mercedes halt da und fährt halt aufs Podium oder um den Sieg.
Und The Voice, wir haben über Jahre gesagt, apropos Strategie, wir hatten immer den Eindruck, Ferrari ist relativ nah dran an Red Bull, aber wenn es um Strategie geht, machen sie beständig Fehler. Ist dieser Staffelstab jetzt weitergereicht worden an McLaren? Weil wir ja doch auch jetzt vielleicht den Eindruck haben, Lando Norris vielleicht sogar mit dem besseren Auto als Max Verstappen, aber er schafft es halt dann doch zu selten, ein Rennen hat er gewonnen, er schafft es zu selten, vor Max Verstappen im Ziel zu sein.
Ja, McLaren patzt relativ viel, wobei der Stefan Ehl und ich verfolgen die Formel 1 ja seit vielen Jahrzehnten. Insofern ist es normal auf dem Weg zum absoluten Spitzenteam, dass du eben auch mal dich verhedderst. Das gehört, glaube ich, zum Lernprozess. Um das nochmal zu unterstreichen, tatsächlich, wir hatten jetzt ja einen Triple-Header, drei Rennen also in Folge innerhalb von 14 Tagen und da tatsächlich unter besonderem Druck, da kannst du auch nicht mehr groß weiterentwickeln, hat Mercedes am meisten Punkte geholt. Das unterstreicht es, was der Stefan gerade gesagt hat, dass die tatsächlich jetzt ein Verständnis des Autos haben. Die Balance ist sehr viel konstanter. Auch der Midspeed, bei Midspeed-Cornern ist das Auto berechenbarer, hat ein größeres Einsatzfenster. Also Mercedes hat am meisten Punkte geholt vor McLaren und dann Red Bull und Ferrari ist wirklich zurückgefallen. Dass McLaren momentan, glaube ich, bei allen Bedingungen, die es überhaupt gibt, jeder Art von Rennstrecke aktuell, glaube ich, das beste Auto hat, steht außer Frage. Aber sie nützen es einfach noch nicht richtig, wobei ich durchaus glaube, dass sie auch das noch lernen werden. Wir hatten natürlich in Silverstone, das wurde gerade ja schon angesprochen, den klassischen britischen Sommer. Und Jens, das hast du ja in Wimbledon auch mitbekommen. Also es ging dauernd hin und her und das war nicht einfach, dort die richtige Strategie, die richtigen Calls zu machen. Man muss Red Bull einfach zugestehen, dass die da immer eigentlich alles richtig machen. Mit dem aktuell, glaube ich, drittschnellsten Auto. machen sie, was die Strategie angeht, eben keine Fehler. Und das kann sich McLaren jetzt einfach ein bisschen abschauen. Ich glaube tatsächlich, dass auch der Lando Norris ein bisschen mehr sich einmischen sollte als Fahrer, wenn es um die Diskussion, wir haben es am Funk mitbekommen, über die Reifenwahl geht. Max Verstappen ist da klar und eindeutig und sagt, was er will. Lando Norris hat da auch hin und her überlegt mit dem Team während des Rennens und hat dann gesagt, I don't know, ich weiß es nicht, ich überlasse euch die Verantwortung, und die war dann, die Entscheidung war dann falsch. Also ich glaube, McLaren, Lando Norris, Piastri, der vom Speed her kaum nachsteht dem Lando Norris, ich glaube, die lernen alle gemeinsam und die sind bald regelmäßig ganz oben.
Aber hatten wir nicht Stefan Ehlen sogar bei Mercedes mit dem mehrmaligen Weltmeister Lewis Hamilton und auch George Russell in den vergangenen beiden Jahren ab und zu mal die Situation, wo die in die Box geholt wurden und wo sich dann herausgestellt hat, kompletter Blödsinn und auch falsche Reifen aufgezogen wurden, die haben sich da auch nicht eingemischt, so wie es The Voice jetzt Max Verstappen zugesteht und zuschreibt. Ist das eine Frage des Standings? Ist das eine Frage des Vertrauens? Weil ich meine, 2-3 Grand Prix, wo Hamilton dann zurückfällt, 10 Runden vor Schluss auf Platz 7 ist und sagt, ja, warum bin ich jetzt eigentlich mit den harten Reifen unterwegs?
Ja, tatsächlich. Also bei Hamilton muss man das immer mit Vorsicht genießen, weil selbst wenn er die Entscheidung trifft, hinterfragt er manchmal, warum habt ihr das gemacht? Er ist am Funk da, weiß ich nicht so richtig offen und ehrlich, glaube ich, sondern das ist auch für ihn ein bisschen so ein Ventil, um das seinen Frust abzulassen. Also das entspricht nicht immer dem, wie es tatsächlich vorgegangen ist, glaube ich. Aber was man in den letzten 2 Jahren auf alle Fälle gesehen hat bei Mercedes, war zum Beispiel, dass George Russell mal was probieren wollte. Das war vor allem in seinem zweiten Mercedes-Jahr. Da hat er gesagt, da will er mehr auf Risiko fahren, lieber mal ein ausgezeichnetes Ergebnis einfahren, als halt irgendwie nur als Vierter oder Fünfter einlaufen. Und das ging ein paar Mal wirklich in die Hose. Aber das hat er auch auf seine eigene Kappe genommen. Also er hat da halt mal gezockt mit dem Reifen und hat gesagt, bei Mischverhältnissen, da geht er halt dann eher früher auf den anderen Reifen, auf den mit Profil oder auf den ohne Profil, um dann halt davon zu profitieren. Und das hat sich in dem Fall nicht bezahlt gemacht. Aber es ist in der modernen Formel 1 so, dass der Fahrer leider nicht mehr so viel Überblick hat über das, was eigentlich passiert, und dass der Fahrer sehr, sehr darauf angewiesen ist, welche Daten, welche Infos das Team hat. Und gerade bei so Mischverhältnissen ist es natürlich unheimlich wichtig zu wissen, ja, wie lang geht denn zum Beispiel dieser Regenschauer, der gerade über die Rennstrecke niedergeht? Reden wir jetzt davon, dass das die gesamte zweite Rennhälfte ist, oder reden wir davon, dass das zum Beispiel jetzt nur 5 Minuten sind und dann war's das? Also das sind Dinge, die sieht der Fahrer aus dem Cockpit einfach nicht. Ne? Das kann der Fahrer nicht einschätzen. Der sieht nur, okay, Kurve 5 ist gerade rutschig, Kurve 6 ist alles trocken und Kurve 7 ist vielleicht nass. Und der kann vielleicht einfach einschätzen, wenn das jetzt so bleibt, dann kann ich vielleicht mit Trockenreifen durchfahren. Aber er sieht halt nicht, was noch alles kommt. Und gerade da muss der Fahrer mit dem Team sprechen und Eindrücke schildern aus dem Cockpit. Aber dass man sich da so drauf festlegen kann, dass man so als Fahrer durchdrücken kann, ich brauche jetzt diese Reifen, glaube, das gibt's so nicht mehr, weil einfach so viele Daten inzwischen vorhanden sind und man kann diese Daten nicht einfach beiseite lassen, sondern man muss das alles irgendwo zu einem Gesamtbild zusammenfügen, und da ist die Box einfach auch gefragt, den Fahrer ein bisschen zu instruieren. Ich persönlich finde es schade, dass da so viel Einmischung von außen dabei ist, aber das ist nun mal der Lauf der Welt, ne? Der Lauf der Zeit auch irgendwo. Weil diese Techniken und diese Daten und Werte und Zahlen und was auch immer, das ist halt nun mal da, das ist halt vorhanden, und dann muss man es auch irgendwo nutzen.
Wenn wir jetzt im Juli, Anfang Juli, The Voice einen Haken oder einen Strich unter die bisherigen Rennen ziehen und vor allen Dingen die letzten Rennen uns anschauen, liegt man komplett falsch, wenn man sagt, dass Nico Hülkenberg in seinem Haas eigentlich die positive Überraschung des ganzen Jahres ist. Es ist ja wieder Sechster geworden mit einem Auto, das nicht ein 6. Platzauto ist. Ich finde es fantastisch.
Ja, ist überhaupt keine Frage. Aber deswegen gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt auch tatsächlich in den sozialen Netzwerken sagt, schmeißt den Perez raus, nimmt den Hülkenberg. Also er macht gerade auf sich aufmerksam und er fährt besser als das Auto. Es war wirklich ein genialer Auftritt von Anfang bis Ende in Silverstone. Ist allerdings auch eine Rennstrecke, die dem Nico immer sehr entgegengekommen ist. Überhaupt keine Frage. Aber was der momentan draus macht, gerade im Vergleich auch zu seinem Teamkollegen Kevin Magnussen, mit eben dem gleichen Material, ist wirklich outstanding, ist außergewöhnlich, und er zählt eindeutig zu den ganz großen Gewinnern der ersten Saisonhälfte. Damit war in dieser Form wirklich nicht zu rechnen. Genauso wie im Grunde nicht zu rechnen ist, oder war damit, dass der Sergio Perez nach der Vertragsverlängerung, er hat ja jetzt nicht nur einen Einjahresvertrag bekommen, sondern 2025 und 2026, also eine klare Sicherheit, nachdem er in den Sommermonaten in den letzten Jahren immer wieder gemault hat und gesagt hat, ja, ich weiß ja nicht, wie es mit mir weitergeht, das verunsichert mich, das beschäftigt mich, ich kann mich nicht so sehr aufs Rennfahren konzentrieren. Jetzt hat Christian Horner tatsächlich mal Nägel mit Köpfen gemacht, ihm einen Zweijahresvertrag gegeben und er macht seit genau dem Zeitpunkt gar nichts mehr draus. Es ist also wirklich desaströs und das muss man leider so sagen, auch wenn man zugutehalten kann, dass es natürlich manchmal schwierige Umstände gibt, aber dann gleich im Qualifying, Anfang des Qualifyings in Silverstone, das Auto in Kies reinzusetzen, während andere auch zaubern bei rutschigen, schmierigen Verhältnissen, aber eben das Auto abfangen und weiterfahren, das hilft ihm nicht und der Druck wird immer größer. Er tut einem fast, Stefan Ehlen, mir geht's zumindest, der Sergio tut einem fast ein bisschen leid, oder?
Ja, der tut einem fast ein bisschen leid, das ist schon so, weil ich glaube, er macht's ja nicht absichtlich. Also er sitzt nicht absichtlich im besten Auto und macht nichts draus, sondern es geht halt offensichtlich nicht besser und ich glaube, bei ihm ist es vor allem auch ein mentales Thema. Ich meine, er hat mit Max Verstappen den besten Fahrer der aktuellen Generation neben sich. Das siehst du per se einfach nicht gut aus. Das heißt, Erfolgserlebnisse für Sergio Perez, die sind eher rar. Und dann ist der Trent nicht sein Friend, weil er ist jetzt wieder so auf dem Niveau, dass er halt im Qualifying über eine halbe Sekunde Rückstand hat meistens. Und das nagt. Also da kann mir kein Rennfahrer erzählen, dass das nicht ohne Spur an einem vorbeigeht. Sondern das ist schon so, glaube ich, das ist jedes Mal aufs Neue, jedes Wochenende wieder so ein Nackenschlag. Schau, was der draus macht und schau, was du draus machst. Das wird vielleicht nicht so ausgesprochen im Team, aber die Wahrnehmung ist es schon einfach, dass der Perez da nicht gut aussieht und dass er da auch nicht gut mitkommt. Und der WM-Stand sagt auch ganz klar, das passt so nicht. Und das weiß der Sergio Perez alles selber. Da braucht man keinen WM-Stand ihm hinhalten oder keine Zeitenliste oder was auch immer. Und ich glaube, für ihn wird es darum gehen, dass er versucht, psychologisch damit umzugehen, dass er halt einfach eine Nummer zwei ist, das weiß er inzwischen, dass er mit Red Bull nicht Weltmeister wird, solange Max Verstappen da fährt, das dürfte ihm bewusst sein. Aber das Team muss im Prinzip daran arbeiten, dass man ihn so einstellt, dass er halt normal funktioniert, weil nichts anderes braucht Red Bull. Einen normalen Fahrer, der neben Max Verstappen halt die guten Punkte holt, dass Red Bull auch Weltmeister werden kann in der Konstrukteurswertung. Und im nächsten Schritt geht es halt auch darum, dass der Sergio Perez den anderen auch Punkte wegnehmen muss. Ne? Das passiert halt gerade auch nicht. Und insofern ist tatsächlich Sergio Perez mehr oder weniger ein Totalausfall seit den letzten Rennen bei Red Bull. Und das kann so nicht lange gut gehen. Also wenn wir davon reden, dass Red Bull eines der drei, vier Top-Teams ist, mit dem Anspruch darauf, dass man tatsächlich die Titel und die Siege einfährt, dann ist das, was Sergio Perez halt einfach zeigt, gerade ungenügend. Und natürlich hat er jetzt einen Zweijahresvertrag. Aber wir haben in der Formel 1 immer wieder erlebt, dass so ein Zweijahresvertrag im Zweifel dann vielleicht doch auch nochmal irgendwo eine Kondition drin hat, dass man dann sagen kann, nee, wir machen diesen Vertrag nicht voll, sondern wir machen was anderes. Und wenn Sergio Perez jetzt nicht bald die Kurve kriegt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwas passiert. Nur die Situation am Fahrermarkt wird natürlich jetzt nicht schlagartig besser. Das darf man auch nicht vergessen. Es sind immer so viele Fahrer da, von denen man sagt, na, die wären auf jeden Fall besser als Sergio Perez. Das heißt, auch das ist wieder eine Perspektive, die natürlich Red Bull im Blick haben muss. Und insofern ist es vielleicht so eine, ja, Zweckbeziehung, die man da einfach dann weiterführt, weil halt keine bessere Alternative vorhanden ist. Wobei, und da würde ich wieder Liam Lawson mal reinschicken ins Rennen, das wäre so einer, wo ich denke, der könnte das auch. Was der Perez kann, könnte ein Liam Lawson auch.
Ich finde, und dazu sollte man noch sagen, einer der Gründe, warum natürlich der Perez fährt, ist, nachdem er sehr solide ja auch Anfang des Jahres 2024 super oft aufs Podium gefahren ist, zweite Plätze, tatsächlich da auch, wie Stefan gerade sagt, dem Verstappen hin nach hinten abgeschirmt hat und dergleichen. Da war nur der Red Bull wirklich noch so überlegen. Inzwischen ist die ganze Konkurrenz rangekommen. Wenn wir uns das Qualifying immer wieder angucken, wie nah die inzwischen alle sind. Mercedes mit den zwei gerade erwähnten Siegen. Ferrari ist da, McLaren ist da. Das heißt, wenn er 3-4 Zehntel Anfang des Jahres verloren hat, dann war er immer noch Zweiter am Start und Zweiter im Rennen. Das reicht jetzt überhaupt nicht mehr. Er bringt zwar auch ordentlich Geld noch mit in die Red Bull-Kasse, aber, wie Stefan sagt, wenn wir die Konstrukteurs-WM sehen und da tatsächlich der Vorsprung dramatisch schrumpft, den Red Bull Anfang des Jahres hatte, dann ist völlig klar, die brauchen zwei Fahrer, die regelmäßig punkten, und das Geld, was du da rausholst, ist sicherlich mehr als das Geld, was Sergio Perez momentan mitbringt. Also auch was die Finanzen angeht, ist es eigentlich eine No-Win-Situation für den Sergio. Und bis Sommer, bis zur Sommerpause, zwei Rennen haben wir ja noch, muss da entweder der Trend komplett umgekehrt werden, er muss jetzt wieder sehr viel stärker werden. Das unter diesem psychologischen Druck nicht einfach und eben neben einem der besten Fahrer, die es jemals gegeben hat, neben Max Verstappen. Und dann gibt's die Performance-Klausel im Vertrag. Die gibt's tatsächlich. Und da ist auch klar, wenn er mehr als 100 Punkte Abstand hat, dann gilt der Zweijahresvertrag nicht mehr. Dann kann Red Bull sagen, nee, dankeschön, lieber Sergio, und tschüss. Frage ist nur, was hast du wirklich für Alternativen auf dem Fahrermarkt?
Tja, Mick Schumacher zum Beispiel. Oder ich finde schade, ich meine, Alexander Albon hat ja die Chance gehabt, hat er nicht genutzt, aber wie der mit dem Williams fährt, finde ich schon stark. Aber apropos Mick Schumacher, Stefan Ehlen, der absolviert jetzt eine Renndistanz im McLaren. Ich hatte ihn ja eher bei Alpine auf dem Zettel, aber warum jetzt gerade im McLaren?
Naja, Mick Schumacher ist ja Mercedes-Testfahrer und Ersatzfahrer. Und McLaren verwendet ja Mercedes-Motoren. Die haben aktuell keinen eigenen dezidierten Ersatz- und Testfahrer, sondern würden im Zweifelsfall auf Mick Schumacher zurückgreifen. Und dann ist es insofern eigentlich auch nur sinnvoll, dass man einen Mick Schumacher dann mal ins Auto setzt, um ihn mal fahren zu lassen. Hat McLaren ja auch in der jüngeren Vergangenheit schon gemacht. Da hat man ihn, glaube ich, in Portugal mal fahren lassen, allerdings nicht das aktuelle Auto. Aber sollte der Fall tatsächlich mal eintreten, dass er gebraucht wird, Mick Schumacher, dann ist natürlich die Vorbereitung ein bisschen besser, als wenn er noch nie in dem Auto drin gesessen ist. Und man darf jetzt nicht daraus schließen, weil Mick Schumacher jetzt für McLaren eine Renndistanz absolviert hat, dass er automatisch dann ein Kandidat ist für ein Renncockpit bei McLaren, weil ich glaube, meines Wissens nach sind die Cockpits bei McLaren auf Jahre besetzt mit Lando Norris und Oscar Piastri. Das heißt, da wird sich sehr wahrscheinlich dann nichts tun. Für Mick Schumacher ist es natürlich cool. Er sammelt da wieder ein paar Kilometer im Formel-1-Auto und bringt sich vielleicht hier und da irgendwo ins Notizbuch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass durch die Testfahrt, wenn er da mal eine Renndistanz fährt, auf einmal alle Teams, die noch keinen Fahrer haben, für nächstes Jahr sagen, oh, der Mick Schumacher, das ist ja ein toller Hecht, den brauchen wir. Also die Situation bei Mick Schumacher ist, glaube ich, unverändert. Der muss erstmal noch irgendwo beweisen, dass er nochmal das Zeug mitbringt, um in der Formel 1 einen zweiten Versuch starten zu können, weil ansonsten ist er, so leid es mir tut, irgendwo auch verbrannt in der Formel 1. Und ich sehe nicht, wie er da nächstes Jahr oder darüber hinaus irgendwo unterkommen könnte. Da braucht es schon auf der Langstrecke, glaube ich, nochmal einen echten Knaller, dass er sich dort bei Alpine in der WEC nochmal richtig beweist. Aber dann, wer weiß, ja. Aber sowas wie jetzt eine Testfahrt hier, das ist zumindest nichts, was ihm jetzt irgendwo schadet für seine Formel 1 Ambitionen.
Ein toller Hecht. Das ist schön. Das ist eine richtig schöne, immer noch, ich würde sagen, klassische Redewendung. Und das wird in diesem Teil nicht mehr besser werden, glaube ich, weil was soll da noch kommen? Danke, Stefan Ehlen. Danke, The Voice. The Voice bleibt noch bei uns, denn es hat ja auch noch anderen Motorsport gegeben an vergangenen Wochenenden.
Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 669. Wir wollten der Voice dabei haben, aber aufgrund technischer Probleme irgendwie funktioniert nicht. Aber ich freue mich, dass Eddie Milke jetzt dabei ist. Eddie, wo erreichen wir dich gerade?
Du erreichst mich im Velodrom, im Lausitz-Velodrom im lauschigen Cottbus, wo ich direkt vom Sachsenring hingefahren bin und hier als Streckensprecher funktioniere. Bei der U23 und U19 Europameisterschaft im Bahnradfahren. Der eine oder andere wird ja wissen, ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben auch bei Sechstagerennen gearbeitet. Ich bin Fan dieser Sportart. Ja, und Maximilian Levy, der deutsche Jugendbundestrainer mittlerweile, der hier aus Cottbus kommt, zweifacher Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister, ja, der hat mich schlicht und ergreifend überredet. Und da ich auch gerne was für den Nachwuchs mache, bin ich halt hier in Cottbus auf der Bahn im Velodrom gelandet.
Ja, Max Levy war bei uns übrigens auch schon zu Gast bei Sportradio 360. Ist schon ein bisschen her, aber schön, dass du auch die beingetriebenen Zweiräder im Blick hast. Aber der Sachsenring, Eddie, es gab wieder eine Rekordkulisse, mehr als 250.000 Zuschauer. Zusammengefasst, das Wochenende, Pecco Bagnaia wird immer besser, aber Marc Marquez auf seiner Lieblingsstrecke auch nicht übel.
Ja, von 13 auf 2, Marc Marquez dazu. Das erste Brüderpaar seit den Aokis Mitte der 90er Jahre auf dem Podest, schon geschichtsträchtig. Aber vor allen Dingen Marc Marquez, unglaublich mit der Vorjahres-Ducati, fährt er mal eben von Startplatz 13 auf Platz 2 mit vielen Überholmanövern. Und das, obwohl der Kollege überhaupt nicht fit war, denn er hat sich am Freitag bei einem ziemlich heftigen Abflug mit 190 km/h auf der Uhr in der Ralf-Waldmann-Kurve, auch Wasserfallkurve genannt, bergrunter, Finger gebrochen, ganze Oberkörper mit Prellungen. Der ist am Samstagmorgen beim ersten Training nach diesem Sturz wie ein alter Mann aufs Motorrad gestiegen. Ja, und dann diese Leistung auf Platz 2, also phänomenal. Ja, und Pecco Bagnaia, unglaublich. Der hat sukzessive das gesamte Rennen über den Druck erhöht auf Jorge Martin. Ja, und der hat dann zwei Runden vor Schluss in Kurve 1 das Vorderrad verloren. Und jetzt ist Pecco Bagnaia der Gesamtführende. Nach nun 3 Siegen hintereinander, nach seinem ersten Sieg auf dem Sachsenring. Ja, und jetzt steht auch noch Hochzeit an dem Hause Bagnaia. Also der Pecco wird die Sommerpause genießen.
Ja, diese Geschichte mit dem Sprint und mit dem Rennen, wir haben sie ja jede Woche. In dieser Woche, das, mit anderen Worten, ohne den Abflug von Jorge Martin, wären auch wieder die beiden vorne gewesen. Also das sind schon die dominierenden Fahrer in diesem Jahr.
Ja, das kann man schon so sagen. Die beiden fahren, und es war auch am Sachsenring zu sehen, die 2024er Ducati, also auch der noch Pramac Ducati-Fahrer, Jorge Martin, fährt das gleiche Modell wie Pecco Bagnaia. Die hat schon Vorteile, diese aktuelle Maschine, insbesondere in der Beschleunigung und insbesondere im Topspeed, obwohl der Topspeed auf dem Sachsenring mit 306 km/h war, glaube ich, der beste Wert, gemessen bei Pedro Acosta auf der KTM, nicht die entscheidende Rolle spielt. Aber die Beschleunigung, da ist das 2024er Modell noch mal einen Tick besser als das bewährte Material aus dem Jahr 2023, was zum Beispiel ja auch Marc Marquez fährt. Aber gut, das sind Top-Motorräder. Ducati wieder mal mit einem Komplett-Podest, weil ja auch Alex Marquez ebenfalls mit der Gresini Ducati auf dem Podest stand. An Ducati führt im Moment kein Weg dran vorbei. Und was das fahrerische Niveau angeht, sind Jorge Martin und Pecco Bagnaia schon die beiden dominierenden Jungs im Moment in der Liga MotoGP. Aber Achtung, Marc Marquez wird immer besser. Mal schauen, was der noch in der zweiten Saisonhälfte auspackt.
Wir haben ja von Beginn an gesagt, dass für Stefan Bradl dieses Wochenende wenig Erfreuliches bringen wird. Hat es denn irgendwas Erfreuliches gebracht für ihn, außer dass er sein Heimrennen genießen durfte?
Ja, die Fans haben ihn abgefeiert. Genauso wie Stefan Bradl, der mit der Wildcard gefahren ist. Genauso Marcel Schrötter, der mit dem Auftrag als Ersatzmann für den immer noch verletzten Dennis Oetsch bei Aki Ajo nochmal Sachsenring-Luft schnuppern konnte. Und der neuen Rekordkulisse am Sachsenring mit 252.000 Zuschauern, 252.800, glaube ich, um genau zu sein. Denen war das egal, wo die Deutschen rumfahren. Sie haben alle drei deutschen Starter, auch Lukas Tulowitsch in der Moto E, mal richtig abgefeiert. Also das war ein Fest des Motorsports. Dazu auch noch die Nachwuchsstars im Northern Talent Cup. Das war wirklich eine tolle, tolle Zeit am Sachsenring, weil die Stimmung einfach auch phänomenal war. Obwohl die Deutschen im Moment nicht vorne mitfahren, aber wenn da eben kein Deutscher vorne mitfährt, dann feiert man am Sachsenring ebenso Menschen wie Pecco Bagnaia. Und da gab es da für mich sowieso die Szene des Wochenendes nach dem MotoGP-Rennen. Wir wussten alle nicht beim Übertragen, was macht er jetzt, der Weltmeister? Ja, der hat dann mal eben sein Parc Fermé-Interview bewältigt. Und dann ist er über Startziel quer auf die andere Seite zur Tribüne an den Zaun gerannt, weil da zwei kleine Kinder ein Transparent angefertigt hatten auf Italienisch und Pecco Bagnaia den Weltmeister um seine Knieschleifer gebeten haben. Ja, und Pecco liefert, der ist dann mal eben dahin gerannt. Also ich habe beim Kommentieren fast geweint, weil das war auch menschlich eine großartige Szene von Pecco Bagnaia. Und ich glaube, diese Bilder kommen auch in jeden Jahresrückblick, weil das hat er nicht von langer Hand vorbereitet mit irgendjemand. Da musste er erstmal ein Loch im Zaun suchen. Das ist eben auch dieser Typ Pecco Bagnaia, der ein echt feiner Charakter, ein toller Mensch ist. Ja, der hat auf jeden Fall zwei Kinder mal richtig glücklich gemacht und hat gezeigt, dass er ein Typ ist, der wirklich seinen eigenen Charakter hat und seinen eigenen Weg geht.
Über einen eigenen Typen haben wir immer bei Pedro Acosta auch gesprochen, zum letzten Mal richtig intensiv am Circuit of the Americas, nämlich in Texas, also bei diesem wunderbaren Grand Prix. Jetzt kommt die KTM nicht recht vom Fleck aus meiner Sicht. Stimmt dieser Eindruck?
dieser Eindruck stimmt. KTM ist nicht auf dem Niveau des Vorjahres. KTM ist nicht auf dem Niveau, auf dem sie zu Beginn der Saison waren. Aber man hat bei KTM da schon die richtigen Schlüsse gezogen. KTM wird die gesamte Struktur, und das fängt beim Personal an, da hat es jetzt schon personelle Wechsel gegeben, verändern für die nächste Saison. KTM wird auch die Motorräder im Übrigen anders nennen. Es wird dann das zweite Team, das Team von RW Poncharal, in dem bisher ja Pedro Acosta unterwegs war, nicht mehr in Rot als Gasgas fahren, sondern alle vier KTMs werden einheitlich in der nächsten Saison unterwegs sein als erkennbare Red Bull KTM Werksmotorräder. Also Piet Beirer und Co., die wissen schon ganz genau, dass sie da im Moment im Hintertreffen sind gegen Ducati. Aber wie gesagt, sie ziehen die richtigen Schlüsse, sie arbeiten am Personal, sie haben ihr Fahrer-Line-Up ja präsentiert mit Maverick Vinales unter anderem mit dabei. Also das ist schon herausragend, was die da auf die Beine stellen und was die da versuchen bei KTM fürs nächste Jahr. Und ich bin mir sicher, dass das helfen wird.
250.000 Zuschauer, 250.000 Zuschauer am Sachsenring, aber auch mehr als 100.000 am Norrisring. Eddie, du warst natürlich mit dem Sachsenring beschäftigt, aber hast auch einen Blick sicherlich zum Norrisring geworfen. The Voice hat letzte Woche Nicky Thiem, schon gelobt. Jetzt gewinnt der Pfeil gerade am Sonntag. Das Rennen ist am Samstag Vierter geworden. René Rast hat am Samstag gewonnen. Was sind die Erkenntnisse aus diesem DTM-Wochenende, dass du dann ja zwangsbedingt nur aus der Ferne verfolgt hast?
Naja, ich habe mir alles in der Wiederholung angeguckt, weil ich natürlich auch wissen wollte, wie sich mein Freund und Kollege Tobi Schimon auf meinem Kommentatorenplatz am Norrisring schlägt.
Wie gefiel er dir? Wie gefiel er dir?
Ziemlich gut gemacht, sonst würde er nicht bei Run Racing diese Aufgabe übernehmen dürfen. Nein, Tobi Schimon ist ein Top-Typ, ist ja auch ein Kollege seit vielen Jahren von mir, zum Beispiel auch beim 24-Stunden-Rennen, und Tobi hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Aber natürlich immer noch blöd, diese Überschneidung verstehe ich immer noch nicht aus marketingtechnischer Sicht, wie man den Norrisring, der ja nur 200 Kilometer vom Sachsenring entfernt ist, am gleichen Wochenende durchführen kann, wie das MotoGP-Rennen am Sachsenring. Es gibt halt Menschen wie mich, die sich für Vierräder und für Zweiräder interessieren. Also halte ich für komplett bekloppt, diese Terminansetzung. Aber gut, das müssen andere entscheiden. Mein Tobi Schimon war gut und natürlich Nicky Thiem war auch gut. Hat ja auf seinem Helm sein Motto stehen, go hard or go home. Ja, und der Wikinger, der hat es mal eben allen gezeigt, nach Papa Kurt Thiem, der ja in der Vergangenheit auch schon DTM-Rennsieger war, jetzt also auch Nicky Thiem endlich mit einem Rennsieg in der DTM. Und wir wollen ja eins nicht vergessen, Wochenende vorher hat er zwar in einem anderen Auto, in einem Aston Martin, in der DTM fährt er ja SSR Performance Lamborghini. Ja, zwei solche Wochenenden. Erst den 24-Stunden-Klassiker in Spa-Francorchamps zu gewinnen und dann seinen ersten DTM-Sieg ausgerechnet auf dem Kultrennen am Norrisring zu feiern. Ich glaube, auch Nicky Thiem hat gerade ein ziemlich emotionales Hoch.
Schön. Und dann jetzt ganz kurz noch, ist die Hälfte der DTM-Saison vorbei, Eddie. Und das ist natürlich sehr, sehr knapp vorne. Mirko Bortolotti führt im Moment. Und das ist für mich ein bisschen so, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, darf man das vergleichen mit Thomas Breining im letzten Jahr? Also er fährt konstant vorne rein, aber ganz selten ganz nach vorne.
Ja, aber man darf vor allen Dingen die DTM-Saison 2024, was die Spannung angeht, mit der DTM-Saison 2023 vergleichen. Das, was bisher immer passiert ist, auf einmal kommt dann Nicky Thiem, Luca Engstler als Rookie gewinnt ein Rennen im Grasser Lamborghini. Also jedes Rennen hatte bisher immer ziemlich irre und völlig verrückte Wendungen und Geschichten zu erzählen. Was mich optimistisch in die Zukunft blicken lässt, ich glaube, die Titelentscheidung in der DTM fällt auch in diesem Jahr wieder beim allerletzten Rennen. Und das ist ja für einen Kommentator das schönste Geschenk. Ich glaube, die Entscheidung fällt erst beim Saisonfinale in Hockenheim. Das wird so spannend und spektakulär bleiben.
Herrlich. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Oder wie lange bist du noch dort, Eddie?
Also wir haben noch Mittagspause, oder wir haben jetzt halt gerade eben Mittagspause. Ich habe das mit deinem Interview genau getimt, dass ich den letzten Wettbewerb mal eben noch mal kurz moderiert habe. Wir haben jetzt Pause bis 17 Uhr und dann gibt es heute insgesamt 6 Entscheidungen. Kann ich nur empfehlen. Das, was der RSC Cottbus hier auffährt, ist sensationell. Hier sind 420 Athleten und Athletinnen aus 31 Nationen. Und da kann sich ja jeder vorstellen, was das für ein organisatorischer Aufwand ist. Macht mir riesen Spaß. Wie gesagt, ich tue gerne was auch für den Nachwuchs. Und ja, hier sind wirklich klasse Leistungen zu beobachten. Egal, ob bei den Junioren und Juniorinnen oder bei den U23-Fahrern und Fahrerinnen. Gut, Mahnradsport ist was Spezielles, sind lange Tage, aber ich bin hier noch bis Sonntag im Einsatz und wer in der Nähe von Cottbus wohnt, ist herzlich eingeladen, sich eine Eintrittskarte zu kaufen, um vorbeizukommen.
Schaut da mal rein, Cottbus vor der Wind. Danke, Eddie. Big Show 669. Wir machen eine kurze Pause.
Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
So, weiter geht's in der Big Show 669 mit dem Radsport, mit der Tour de France und wir versuchen jetzt zu erreichen Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst. Christoph, wo erreichen wir dich denn gerade?
Ich bin noch in Hamburg. Ich bin gerade in den letzten Zügen, bevor es dann auch für mich endlich zur Tour de France geht. Ich reise am Sonntag ab, nehme die letzte Woche der Tour de France mit und bin dann bei Olympia.
Ja, knapp zwei Wochen ist die Tour de France 2024 jetzt alt. Und wir haben vorne dran erwartbar Tadej Pogacar, aber gerade auf einer sehr, sehr schwierigen Etappe hat Jonas Vingegaard gewonnen, eben gegen Pogacar im Sprint. Überrascht dich der Vortrag von Jonas Vingegaard in dieser Tour de France 2024?
Ich muss sagen, es überrascht mich doch. Also, es war klar, dass er nicht in desaströser Form zur Tour reist. Aber die Etappe nach Le Lyon im Zentralmassiv, die war dann doch schon wirklich ein Game Changer. Also das hat schon einiges geändert und jetzt mussten einige Teams nachdenken, was das jetzt genau bedeutet. Zum einen wirkt das Team jetzt trotz der starken Fahrer nicht wirklich schlüssig. Ayuso und Almeida sind irgendwie gegeneinander gefahren, warum auch immer. Sie haben es halt nicht geschafft, an diesen Bergen genug Druck auszuüben auf Vingegaard in irgendeiner Form, dass es nachhaltig wäre. Sie sind zwar nach wie vor mit vier Leuten unter den Top Ten, aber es wirkt nicht nach mannschaftlicher Geschlossenheit, sodass dann Pogacar sehr oft allein gestellt ist. Und da war er überraschenderweise nicht so stark, wie man es erwarten konnte, jetzt zu der Zentralmassiv-Etappe.
Jetzt ist Pogacar bei dieser Etappe ausgerissen, Vingegaard ist wieder nachgekommen und von hinten sind aber auch Evenepoel und Roglic nochmal rangekommen. Roglic stürzt dann kurz vorm Ziel, was auf die Gesamtzeit keinen Einfluss hatte. Aber die Frage ist, die gleiche Frage zu Remco Evenepoel. Hättest du erwartet, dass er dann, also Zeitfahren wissen wir, dass er stark ist, aber hättest du erwartet, dass er auch in den Bergen so gut mitfährt?
Ich hätte sogar noch ein bisschen auf der Etappe ein bisschen stärker erwartet. Also meines Erachtens wird es da eng, wenn es die ganz langen, ganz hohen Berge jetzt gibt, schon am Wochenende in Pyrenäen und dann vor allen Dingen in der letzten Tourwoche. Dass er jetzt bei den mittellangen Anstiegen gut mitfährt und sich wieder aus der Ruhe bringen lässt, auch wenn er abgehängt wird, das war eigentlich zu erwarten. Also er fährt absolut im Rahmen und er macht ein richtig, richtig gutes Rennen, aber die entscheidenden Etappen, die werden in den Pyrenäen und in den Südalpen am Schluss einziehen.
Wir hatten ja vor der Tour gesagt, Christoph, wir haben zweieinhalb Favoriten, nämlich natürlich Pogacar, Vingegaard, vielleicht Evenepoel. Roglic haben wir gar nicht so sehr dazu gezählt, wenn ich mich richtig erinnere. Ist da, wo Roglic jetzt steht, ist das das Maximum, was er rausholen kann? Oder gibt es irgendwo noch irgendeinen Joker, den er in der Tasche hat und den er vielleicht ziehen könnte?
Ich glaube nicht. Das wird sich jetzt im Endeffekt auf Vingegaard gegen Pogacar reduzieren. Vingegaard ist näher dran, als ich vermutet habe. Er ist defensiv gefahren, aber jeder Tag, in dem er dran geblieben ist, hilft ihm. Und jetzt kommen halt auch noch seine Berge. Und in der letzten Woche wird er noch mal stärker sein. Roglic macht schlichtweg zu viele Fehler. Er hat schon auf dieser zweiten Etappe in Bologna aufgrund falscher Positionierung fällt sich abhängen lassen. Auf der Schotter-Etappe war er mehrmals abgehängt, nur mit Glück keine Zeit verloren. Und auch jetzt im Zentralmassiv am Mittwoch der Sturz am Schluss, da hat er sehr viel Glück gehabt, dass es nicht als Bergetappe gewertet wurde, sondern innerhalb der 3-Minuten-Marke war. Sonst hätte er auch diese 30 Minuten verloren. Also er ist stark, aber er ist nicht gut genug, um da ganz vorne mit einzugreifen.
Wenn du die Schotter-Etappe ansprichst, die war, glaube ich, am letzten Sonntag. Und danach hat sich Remco Evenepoel ja sinngemäß beschwert, dass Jonas Vingegaard keine Eier hätte und nicht mit vorne wegfahren wollte. Aber für mich war das komplett nachvollziehbar. Warum sollte Vingegaard dann ein Risiko eingehen? Wie hast du das gesehen, die Situation?
Richtig, ich verstehe Vinepools Kritik. Es geht darum, man hätte quasi einen gemeinsamen Konkurrenten abhängen können. Aber es gibt eine aktuelle Situation überhaupt keinen Grund für Vingegaard, sich darum zu interessieren, einen dritten Platz abzusichern. Er ist zweimal Tour-Sieger, er ist Titelverteidiger, will sie wieder gewinnen. Aber er kann jetzt Dritter oder Zweiter wird und den Tour-Sieg verpasst, das ist ihm herzlich egal. Es geht für ihn, und das hat er ja perfekt geschafft, bis in die letzte Tourphase Zeit zu gewinnen und gleichzeitig nicht so viel Zeit zu verlieren. Und er ist jetzt eine runde Minute hinter Pogacar. Für ihn, er hat aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Auch dieses, wenn das ja diskutierlich nutzen in den ersten Tourtagen ästhetisch war, keine Ahnung, aber es war absolut sinnvoll auf einer Sache.
Es sind eine Minute und 14 Sekunden, die Jonas Vingegaard hinter Tadej Pogacar ist. Es sind genau 66 Sekunden, Remco Evenepoel. Dahinter ist ein Fahrer, der mich natürlich immer interessiert, der aber auch schwer gestürzt ist, ist Wout van Aert. Was war die realistische Erwartung an Wout van Aert? Wie kann er von Hilfe sein? Können wir einen Alleingang erwarten? Was traust du Wout van Aert in seiner jetzigen Verfassung zu?
Er wird nicht die Hilfe sein, die er in den vergangenen Jahren war. Als er an den Bergen sehr, sehr, sehr weit noch mitfahren konnte, Tempo machen konnte, eine Relay-Station war. Er ist mit seiner Erfahrung jetzt eigentlich ein Mann, der mehr so die World-Captain-Rolle annimmt und dann am Schluss aber auch nicht mehr gebraucht wird. Also er ist im Moment nicht stark genug, um in den Bergen mitzuhelfen. Aber mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität ist er dennoch ein absolut essentieller Mann im Wissenschaft.
Jetzt habe ich letzte Woche mit Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung schon über Biniam Girmay gesprochen, der keine schlechten Aussichten hat, Christoph, das grüne Trikot zu gewinnen, als erster Afrikaner. Ist das auch ein bisschen, also erstens mal, wie gefällt dir der junge Mann? Und zweitens, ist es aber auch diesem extrem schwierigen Profil der Tour de France 2024 geschuldet, weil es eben gar nicht mehr so viele Sprintankünfte gibt wie früher. Und wer da natürlich dann zu Beginn schon gut ist, kann fast nicht mehr eingeholt werden.
Ist es ein absolut klasse Typ. Er geht da unbekümmert ran. Er kann mit dem Druck umgehen. Er ist ein sehr variabler Fahrer. Er ist auf einer von schweren Sprintankünfte. Er macht kaum Fehler. Er hält bei jedem Zwischensprint rein. Bei ganz flachen Sprints in der Endgeschwindigkeit ist vielleicht ein Philipsen ein Tick besser, aber er fährt da eine absolut tolle Tour und ich gehe schwer davon aus, dass er das grüne Trikot gewinnen wird, auch wenn jetzt, das war der letzte Eindruck, Philipsen doch deutlich stärker geworden ist und eher der Favorit ist für mehr Etappen. Aber Punkte genug für das grüne Trikot, dass die wollte Biniam da holen und das tut dem Radsport absolut gut, dass es nicht mehr nur eine rein europäische Angelegenheit ist, zwischen Australien, zwischen ein paar weißen Afrikaner. Und wir haben ja auch im kommenden Jahr eine Straße in Ruanda und eine absolut tolle Sache, was er da macht.
Lass uns den Blick vielleicht noch ganz kurz durch die deutsche Brille wagen. Gibt es einen Lichtblick aus deiner Sicht für den deutschen Radsport bei dieser Tour de France 2024?
Das ist schwer zu bewerten. Also Pascal Ackermann fährt eine starke Tour und er kommt auch näher ran. Es ist jetzt die Sprintankünfte zu wünschen, dass es noch reicht. Ansonsten sind wir so in einer Mischung zwischen, die einen dürfen nicht auf eigene Rechnung fahren, wie es Pollitt, Präsident, die anderen können sie nämlich, wie man Gäste, der selber sagt, dass ihnen da die Beine fehlen. Also ein Etappensieg, das wäre jetzt dann schon einigermaßen Lucky Punch. Es sieht natürlich so aus und aus, als wäre es eine ziemlich üble Tour aus deutscher Sicht. Man darf halt nicht vergessen, die meisten von den Jungs werden nicht bezahlt, selber irgendwelche Erfolge zu holen, sondern für ihre Teamkollegen zu arbeiten. Die auf ihre eigene Rechnung fahren können, die machen es eigentlich weitestgehend ordentlich.
Und dann noch die zwingende Abschlussfrage aus meiner Sicht auch. Felix Gall im vergangenen Jahr Etappensieger. ist jetzt im Moment auf Platz 13 der Gesamtwertung, also natürlich überhaupt keine Aspirationen nach vorne mit dem Rückstand von 9 Minuten und 18 Sekunden. Aber hat im letzten Jahr ja auch dann hinten raus eine Etappe gewonnen. Hast du irgendein Gefühl entwickeln können, war er mal in einer Etappe vorne dabei, ob das vielleicht wieder zu einem Ausreißer taugen könnte?
Er tut es mir relativ schwer, weil er natürlich auch voll stärker unter Beobachtung steht als im vergangenen Jahr. Das heißt, eigentlich wäre es logisch, dass er in den Pyrenäen, dass er mit den Alpen in eine Gruppe geht, weil er halt so weit insgesamt noch hinten ist und dann hat er eigentlich auch gute Chancen, wenn er so stark genug ist, auch da mal durchzukommen. Also ich sehe es nicht allzu negativ für ihn. Er wird eine solide platzierende Gesamtwertung holen und die Chance auf einen Etappensieg, die ist durchaus gegeben.
Christoph, dann wünsche ich dir eine gute Reise. Wo wirst du, also wirklich, wo genau wirst du einsteigen in die Tour de France 2024?
Ich fahre nach Nîmes. Ich bin nach dem zweiten Ruhetag bei der ersten Etappe dabei und fahre dann von Nîmes aus durch bis nach Nizza. Und von Nizza geht es dann für mich zu.
Da muss ich aber schon Anschlussfrage. Bei Olympia wirst du dich ums Radfahren kümmern oder hast du andere Sportarten im Visier auch?
Ich werde mich auch ums Radfahren kümmern, werde mich aber auch mit alten Leidenschaften wie im Judo, ein bisschen Leichtathletik befassen. Das ist das Schöne an Olympia, da kriegt man von allem was.
Wohl dem, der als alte Leidenschaft die Leichtathletik anführen kann. Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank. Big Show 669. Wir machen eine kurze Pause.
Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show 669 und ich sitze jetzt da mit dem fantastischen Simon Graf, wie wir vor ein paar Wochen gelernt haben. Simon, Eishockey-Liebhaber, Experte, Feinschmecker, haben wir damals vor dem WM-Finale gesprochen? Ich glaube ja, die Schweiz ist es nicht geworden, es ist trotzdem kein Krawall ausgebrochen in der Schweiz. War man mit der Silbermedaille zufrieden?
Ja, war natürlich schade, aber die Schweiz war weniger gut als Tschechien im Finale. Von dem her müssen wir damit leben. Zum dritten Mal jetzt Silber für die Schweiz in den letzten 11 Jahren ist nicht so schlecht.
Ja.
Und die Heimweltmeisterschaft ist ja 2026 in Zürich.
Nur in Zürich, also Zürich
kann man nee, Zürich und Fribourg. Und dann haben wir noch ein großes Ziel, dann an der Heim-WM Gold. Von dem her ist es gut, es ist noch ein Stimulus.
Bei den nächsten Olympischen Spielen, bei den nächsten Olympischen Winterspielen wohlgemerkt, die ja in Italien stattfinden werden, wir haben das letzte Mal ein bisschen darüber gesprochen, aber ist die Schweiz ohne die NHL-Player, von denen ich nicht weiß, ob die in Olympia dabei sein werden in Italien, aber wäre die Schweiz eher Titelkandidat, wenn die NHL-Spieler dabei sind, oder sind sie eher Titelkandidat, wenn die NHL weiterspielt und nur die Europäer da am Start sind?
Ich bin es nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie sind dabei. Mhm. Und es war immer schlecht für die Schweiz, wenn sie nicht dabei waren.
Wenn sie nicht dabei waren.
Ja, weil die Schweizer brauchen ein paar Leaderfiguren, die das Team führen. Ein Romagnosi, ein Kevin Fiala, ein Nino Niederreiter. Es müssen nicht 20 NHL-Spieler sein, aber 5 haben schon einen riesigen Einfluss auf diese Mannschaft. Und das haben wir jetzt auch an der Weltmeisterschaft wieder gesehen. Nico Hischier, Jonas Siegenthaler. Einfach die reißen die ganze Mannschaft mit. Und dann sind andere gleich einen Kopf größer. Und das sind halt schon Ausnahmespieler. Also Romagnosi ist einer der besten Verteidiger, wenn nicht der Beste auf der Welt. Es ist dann einfach eine ganz andere Mannschaft und ohne NHL-Spiele fehlen so ein bisschen die Leader.
Okay. Ja, da muss ich bei Heiko und Olter mal nachfragen, ob nicht Moritz Seider vielleicht doch besser ist als Romagnosi. Aber das ist wahrscheinlich leichte Geschmackssache. Ich weiß es nicht.
Josi ist schon besser als Seider. Ich glaube, das darf man so sagen. War jetzt auch wieder unter den Top 3 Kandidaten für die Norris-Trophy. Also hat sie auch schon gewonnen und ein herausragender Spieler wie Moritz Seider natürlich auch, ist ein bisschen jünger, der hat noch ein bisschen mehr Zeit, um so großartig zu werden wie Roman Josi.
Er muss noch reifen. Jetzt weiß ich von dir, Simon, dass du im Fußball vielleicht peripheres Interesse entwickelst, aber jetzt wirklich nicht so dick drin bist. Die Schweizer sind, ich finde, unverdient ausgeschieden gegen Großbritannien, gegen England, nicht gegen Großbritannien, die haben ja vier Teams gegen England. Hat dich das in irgendeiner Art und Weise berührt? Weil ich fand's schade. Also die Engländer waren nicht so gut, wie hier alle getan haben, plötzlich nach diesem Sieg.
Ja, mich schon berührt. Ja, mein Auftrag war, dass ich in einen Pub musste, dieses Spiel zu verfolgen, ins Dog and Fox. Eine Viertelstunde hier von der Anlage. Und so ein Feature zu schreiben. Und wäre natürlich witziger gewesen, wenn die Schweiz gewonnen hätte. Ich habe mich da mit zwei Jungs angefreundet und wir haben das ganze Spiel zusammengeschaut. Und ja, am Schluss hat der eine zu mir gesagt, aber immerhin seid ihr besser im Skifahren als wir.
Ja, wenn die Latte so tief liegt, dass Dave Riding alleine gegen die ganze Schweizer Allmacht, angeführt von Marco Odermatt, das wäre natürlich ein bisschen schwierig. Und jetzt sitzen wir hier, Simon, im Regen. Ich war das erste Mal hier 2016, dann war ich 2022, 23, 24. 16 war schlimm, weil da hatte man nur einen überdachten Court, jetzt hat man immerhin zwei. Bei den Einzelnen sind wir eh schon fast auf der sicheren Seite, aber für dich jetzt als Tennis-Fachmann, als Experten seit Jahren, ich habe halt schon das Gefühl, auch in diesem Jahr wieder, dass es zwei verschiedene Turniere sind. Es spielen die Topspieler indoors. Zverev hat keinen einzigen Ball unter freiem Himmel geschlagen. Alcaraz und Sinner glaube ich auch nicht. Mhm. Und die anderen müssen draußen warten. Ist das ein Problem und gäbe es eine Lösung?
Ja, die Lösung wäre, dass man alle Courts überdacht. Aber ich denke, das wird schwierig. Also ich meine, immerhin gibt es ja noch Showcourt 2 und 3. Vielleicht könnte man da ein Dach sogar drüber tun, wenn man möchte. Die sind nicht so groß. Aber ist natürlich ein Problem, weil es wie eine Zweiklassengesellschaft gibt. Die gab es früher auch schon. Also ich weiß noch, Roger Federer hat US Open gespielt, nur Night Session zum Teil. Und einfach so ganz, also er konnte sich genau darauf einstellen, wann er spielt und andere nicht, logischerweise. Und jetzt ist klar, ich meine, die weniger starken Spielerinnen und Spieler sind im Verzug, aber es sieht ja nicht so schlecht aus und immerhin zwei Plätze. Ja. Ich denke, die werden das gut über die Bühne bringen. Von dem her, ja, natürlich, also ist klar, die Stars, die kriegen die besten Bedingungen und die kriegen ein Programm, an das sie sich halten können und die anderen müssen warten. Wobei eben, ich meine, der Regen, ich finde, er gehört dazu und Roger Federer hat sicher einen Titel in Wimbledon gewonnen dank des Regens, als Andy Roddick total entfesselt war und dann gestoppt wurde vom Regen. Und irgendwie fand ich das noch neckisch, aber ich muss sagen, es ist schon gut, dass jetzt gespielt wird unter den Dächern.
Ja, klar.
Weil auch in Paris war das Wetter jetzt nicht gerade genial. Du kriegst dann, ja, es gibt halt immer Geschichten und so jeden Tag. Oder ich weiß noch, am US Open, als es jeweils den ganzen Tag geregnet hat, da muss ich mir also die Geschichten aus den Fingern saugen. Das war hart.
Ja, naja, sehr, sehr schwierig. So, die große Geschichte, Simon, ich weiß, du hast doch gerade darüber geschrieben, also eine der großen Geschichten, Montagabend. Novak Djokovic, ich war auf dem Court und dann wird halt Holger Rune mit einem sehr langgezogenen U angefeuert, aber ich glaube, Djokovic hat dann wahrscheinlich schon mit Recht gesagt, ich bin ja nicht blöd, ich bin lang genug auf der Tour. Ja, das hat schon auch ein bisschen mir das Buhn gegolten. Wie schätzt du das jetzt ein? Also Djokovic mit seiner Geste, wo er die Herzen an die Zuschauer bringt, die fand ich ein bisschen aufgesetzt. Ich fand, dass er am Montagabend sehr legitim angefressen war und das auch gesagt hat. Und das taugt mir irgendwie fast mehr, weil das ist dann vielleicht der richtige Djokovic.
Ich finde das super. Also ich habe mich köstlich amüsiert. Und irgendwie, ich finde, ich glaube, er braucht das auch. Also irgendwas, irgendwie Roger ist weg, Rafa vermutlich auch, er hat alle Rekorde. Die Jungen, die sagen alle die ganze Zeit, ja, es ist eine Ehre, gegen Novak zu spielen. Ich meine, gegen Alcaraz oder gegen Sinner, die kannst du gar nicht hassen, das ist unmöglich. Und Rune auch nicht, weil der einfach so unglaublich unglaublich dumm spielt die ganze Zeit. Und
Ist wirklich bemerkenswert. Er kann so viel und spielt so unglaublich dumm.
Ja, und das Beste ist ja noch, er hat ein Team von etwa 10 Leuten. Guru Moratoglu, dann hat er eine Strategie, einen Analysten, wird alles irgendwie Video etc. Und dann geht er auf den Platz und spielt irgendwie wie ein Hobbyspieler gegen Djokovic, macht Fehler ohne Ende und lässt ihn überhaupt nicht laufen und testet nicht, ob sein Knie wirklich ein Problem noch ist oder so. Also ist schon bemerkenswert, welche Defizite es gibt noch auf diesem Niveau. Aber zu Djokovic, ich finde das genial. Er ist authentisch und ich glaube, er probiert jetzt auch nicht mehr der Liebling aller zu werden. Dieser Zug ist abgefahren, oder? Ja. Und ich glaube, er kann 35 Grand Slam Titel gewinnen und die Leute werden Federer und Nadal immer mehr lieben. Damit hat er sich abgefunden, aber ich finde es cool, wie er so jetzt, ja, wie er ziemlich ungefiltert sagt, was er denkt. Und ich glaube, er braucht auch ein bisschen so ein Feindbild, um sich zu motivieren. Es war ja wirklich eine sehr seltsame Saison von ihm. Er war zum Teil, wirkte fast schon teilnahmslos.
Luca Nardi verloren.
Ja, auf dem Court. Von dem her ist gut, dass er jetzt hat er das Knie, dann hat er die Zuschauer. Ich meine, da spielt er jetzt schon noch ein bisschen um was Spezielles und Viertelfinale D-Minor wird locker für ihn, weil der ist ja verletzt. Und Halbfinale dann gegen Alcaraz oder Sinner.
Nein, er ist unten. Er spielt gegen Fritz oder gegen gewinnt spielt er Fritz im Halbfinale. Im Viertelfinale. Er spielt auf dem Fritz aus. Also
Stimmt, Fritz.
Fritz oder Musetti.
Ja, stimmt.
Das wird auch ein Spaziergang. Gegen Fritz hat er noch nie verloren, gegen Musetti hat er zweimal verloren in Monte Carlo, aber
stimmt. Und Finale gegen Alcaraz oder Sinner, das wird genial, oder?
Ja. Wen hast du jetzt nur vom Gefühl her vorne, weil ich habe Sinner gegen Berrettini live gesehen, das war so ein grandioses Spiel, aber Alcaraz wird natürlich, finde ich, je länger das Turnier dauert, immer besser. Wen hast du da vorne von den beiden Jungen?
Alcaraz.
Schon.
Ja, ich denke, einfach weil er so diese Variation noch mehr reinbringt, wie Sinner den Ball inzwischen beschleunigt, ist schon unglaublich. Also der hat sich wirklich extrem gesteigert in den letzten 12 Monaten. Was Alcaraz hat, ist so dieses Element der Überraschung, mal wieder ein Stoppball und ich finde es auch cool, dass er kämpft sich so rein in diese Matches. Von dem her...
Und du hast nie den Eindruck, dass er in Panik verfällt?
Nee, er findet das cool. Er sagt, ja, Tennis ist ein cooles Spiel, jetzt spiele ich da, jetzt gebe ich mir, jetzt ist es ein Kampf, okay, ich habe einen Satz verloren, muss ich mir halt was anderes einfallen lassen. Er nimmt es irgendwie so als Herausforderung, irgendwie nie panisch und spielt dann trotzdem irgendwie in den entscheidenden Momenten wieder einen Stoppball und so. Ich habe schon große Freude, ihm zuzuschauen.
Ja. So, wir hatten alle jahrzehntelang, möchte ich sagen, Freude, dem großen Stan Wawrinka zuzuschauen und der wird für die Schweiz bei den Olympischen Spielen nochmal antreten. Letztes Thema, Simon. Erste Frage, wirst du bei Olympia sein?
Nein, Urlaub.
Ja. Ja, mit Recht.
Zu Recht.
Wer trägt die Schweizer Fahne? Ist Stan da im Mix oder ist es, weil Roger hat sie, glaube ich, einmal getragen.
Ja, das ist eine super Frage. Ich weiß nicht.
Weil in Deutschland hat nämlich Alexander Zverev sehr offensiv die Hand gehoben und gesagt, er möchte sie tragen.
Er hat sich ins Spiel gebracht, ja. fand ich nicht schlecht, ja.
Ja.
Stan ist sicher auch eine weniger kontroverse Figur als Alexander Zverev, ohne jetzt da auf die Details einzugehen. Also Stan wäre sicher eine spannende Wahl, ja. Weil,
ist auch Olympiasieger, dürfen wir nicht vergessen, 2008.
Im Doppel, ja, genau.
Das macht es ja nicht weniger. Aber ist das letzte Ziel, was ihn noch antreibt, denkst du, Stan? Oder hat er einfach so viel Spaß am Tennisspielen, dass er sagt, okay, jetzt nehme ich Olympia, dann die US Open und ich spiele einfach weiter, bis mein Körper zusammenbricht?
Ja gut, der Körper bricht nicht zusammen. Der Körper ist jetzt wieder top, topfit, Stan. Also ich war...
Aber er gewinnt halt nicht mehr viel.
Nee, er gewinnt nicht, aber es sind ein paar Prozent, die im Moment fehlen. So ein paar Prozent Schnelligkeit, ein paar Prozent... Ein paar Prozent vielleicht auch Power und das mal ein paar und vielleicht noch mehr Prozent Selbstvertrauen. aber es ist immer noch wunderschön, ihm zuzuschauen. Also ich glaube, das ist überhaupt nicht sein letztes Ziel. Im Gegenteil, er spielt weiter, er will nächstes Jahr weiterspielen mit 40 und soll er. Ich finde es gut, ja. Also ein bisschen mehr gewinnen wäre super natürlich, aber ja, ja.
Ich fände es auch super. Simon, wie immer eine ganz große Freude. Big Show 669, kurze Pause.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Letzte Runde also in der Big Show 669 unter folgenden Umständen aufgenommen, nur damit ihr eine kleine Ahnung habt. Alljährlich werden in Wimbledon nicht nur in Wimbledon, auch in Roland Garros, bei den US Open glaube ich nicht. Aber da werden Legendenturniere gespielt. Und dann heißt es, ja, morgen gibt es die Möglichkeit, mit allen Spielern zu sprechen. Alle Spieler kommen sowieso nie. Aber es sind eben ein paar da und netterweise immer auch ein paar deutschsprachige. Und dann stellt man sich also in einer Reihe auf. Das kennt man fast, wer die Oscar-Verleihung anschaut, der rote Teppich. Und wenn dann eine freundliche junge Frau, meistens sind es junge Frauen, aber manchmal sind es auch freundliche junge Männer, jemanden heranführen, dann hat man ein paar Sekunden. In diesem Jahr, ich hatte mich mit Wapsi Schett verabredet, das hat sich leider nicht ergeben, aber in diesem Jahr hat Tommy Haas auch wieder mitgespielt, von dem wir gleich hören werden. Und erstaunlicherweise war ich der einzige deutschsprachige Journalist dort. Das ist also ein exklusives One-on-One geworden, das ich natürlich brühwarm sofort mit reinnehme in die Big Show 669. Also jetzt erstmal Tommy Haas. Tommy Haas zurück in Wimbledon. Wie viel konnten Sie schon spielen hier bei dem ganzen Regen? Hat schon ein paar Bälle gegeben auf Rasen?
Nee, noch nicht. Ich bin erst vorgestern Abend angekommen. Wohne auch ein bisschen außerhalb dieses Jahr zum ersten Mal und habe tatsächlich gestern auf dem roten Sand gespielt. Also werde ich versuchen, heute mal ein paar Bälle auf dem Rasen zu spielen. Aber ich war ja schon wieder beim Turnier in Stuttgart und auch in Mallorca dabei. Okay. Und das sind ja die gleichen, die auch hier die Plätze machen. Also habe ich schon ein bisschen auf Rasen spielen können, was ja immer was Besonderes ist für jeden Tennisspieler.
Gestern ein bisschen Zverev gesehen von der Partie, eine Bewertung vielleicht?
Ich habe nichts gesehen, nur gelesen, auch nur gehört, dass er ja anscheinend ein bisschen angeschlagen ist mit seinem Knie und sich nicht mehr wirklich so gut bewegen konnte. Und als ehemaliger Spieler, der auch mit Verletzungen zu tun gehabt hat, auch während des Matches, ist es natürlich nie einfach. Auch 2-0 jetzt in Führung hatte, also da musste es dann schon wahrscheinlich bei ihm nicht mehr so rund abgelaufen sein. Klar, man will nichts wegnehmen von Taylor Fritz, der natürlich auch starkes Tennis spielt und auch zuletzt die Woche vor Wimbledon ein Turnier auf Rasen gewinnen konnte. Aber er war sicherlich hoher Favorit auch in dem Match und wenn er wahrscheinlich ohne Wehwehchen gespielt hätte, wäre er wahrscheinlich auch durchgekommen. Aber das ist halt eben so im Sport, ja. Hätte man der Schiedsrichter für den Elfmeter gepfiffen, wären wir vielleicht auch weitergekommen beim Fußball. Also man weiß es nicht, genau.
Novak hat gestern Abend ziemlich viel Energie draus gezogen, dass das Publikum ihn angeblich nicht ausgebootet hat, aber dann doch. Ist es Ihnen auch mal manchmal so gegangen? Ich weiß gar nicht, haben Sie jemals gegen das Publikum gespielt und Sie dann gesagt, jetzt zeige ich es euch, oder waren Sie sowieso immer der Fan-Favorite?
Nee, klar, ich meine, früher war natürlich auch noch die Davis-Cup-Situation ein bisschen anders. Wenn man da ein Auswärtsspiel gespielt hat, dann geht man natürlich auch in solche Matches rein, wo man weiß, dass man natürlich nicht viel Applaus hören wird oder vielleicht auch mal ausgebuht wird, hier oder da. Und dann kann man sich darauf einstellen. Ich glaube, bei Novak ist es natürlich vielleicht ein bisschen eine andere Situation, auch eine ganz andere Dimension, was für ein Spieler er ist und was er alles erreicht hat. Und natürlich auch nicht mehr weiß, wie lange wir auch noch einen Novak Djokovic sehen dürfen oder können. Deswegen glaube ich, ist es sicherlich eine Situation, die ihm ein bisschen mehr unter die Haut geht, aber auch eine Sache, wo man halt auch sagt, eine Situation, die ihm aufbaut und noch mehr pusht. Und das ist auch für den Gegner natürlich keine gute Nachricht. Insofern, ich finde es immer wieder unglaublich entertaining und wahnsinnig, wie er auch alles mitbekommt und wie er sich reinsteigert und einfach gewinnen will. Ich meine, er hat auch gerade eine kleine OP gehabt im Knie und ist jetzt in der Runde der letzten 8 schon wieder, ich weiß nicht, 60. Mal bei den Grand Slams. Also alles unwahrscheinliche Nummern, die sind unglaublich nachzuvollziehen. Und jetzt ist er auch irgendwie ja auch schon wieder einer, der wahrscheinlich Favorit ist, auch ins Finale vorzukommen. Also ist wirklich unglaublich. Aber die Situation weiß nur er und er pusht sich selber.
Vielleicht ein Wort noch zu Carlos Alcaraz, der zweimal ihr Turnier gewonnen hat jetzt in Indian Wells hintereinander. Ist Alcaraz schon so weit, dass er gar nicht so eine gute Vorbereitung braucht? Ist er in Queens rausgeflogen gegen Draper und dann aber bei Grand Slam Turnieren voll da ist?
Ja, das gibt's immer wieder mal. Das gab's früher natürlich auch häufiger noch bei den großen Spielern. Ich meine, man schaut sich an, wie Pete Sampras gespielt hat, überhaupt auch auf Sand oder versucht hat, da auch mal weit zu kommen. Sein bestes Resultat war mal Halbfinale bei den French Open. Aber kam dann immer wieder hierher und war fokussiert. Und ob die dann oder auch Queens gewonnen haben oder Halle vorher, war dann nicht so wichtig, weil sie sich halt dann voll und ganz auf das Wesentliche konzentriert haben. Und die auch wussten, okay, da spiele ich gut, da komme ich als Titelverteidiger wieder. Das ist ja auch immer so diese Gefühle als Spieler, wenn man weiß, da spiele ich eigentlich immer ganz gerne und auch sehr, sehr gutes Tennis, dann ist man gleich automatisch ganz anders eingestellt und vorbereitet. Natürlich auch, hätte er Queens gerne verteidigt, keine Frage, aber da halt auch mal ein Jack Draper, der an dem Tag sehr gutes Tennis gespielt hat, und wenn ein Alcaraz vielleicht ein bisschen zu viel überlegt oder ein bisschen zu viel auch ausprobiert, dann wissen wir auch, da kann es ab und zu noch ein bisschen Schwankungen geben in seinem Spiel. Und ich meine, er ist 21 Jahre alt, und was er schon alles erreicht hat, dass wir dann überhaupt drüber reden, welche Rekorde er schon alles erzielt hat, jüngste Nummer 1 und gewinnt dann die French Open und US Open, schon eigentlich alle Grand Slams außer die Australian Open, also ist alles unglaublich mit Respekt zu bewerben alles. Aber klar, er ist dann auch hier und weiß, das sind die Turniere, die jeder natürlich am Ende gewinnen will. Die Trophäe will er wieder hochhalten. Ich kann es mir nur vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss, leider. Aber es muss ein unglaubliches sein. Und das wird er sicherlich auch wieder mit allen seinen Kräften versuchen zu wiederholen.
Zu Ihnen vielleicht noch ganz schnell. Ich glaube, Sie haben ein großes Eloy letztes Jahr gespielt. Weiß nicht, ob Sie in diesem Jahr wieder spielen. Aber wann spielen Sie wirklich noch so, dass Sie das hundertprozentig ernst nehmen und mit Ehrgeiz dabei sind? Weil hier bei dem, ist es hier auch so, oder ist das wirklich dann, wenn Sie großes Eloy zum Beispiel spielen?
Ich habe dieses Jahr tatsächlich wieder zwei Matches gespielt für ein TC großes Eloy, und auch da versuche ich mich dann wirklich ein paar Tage vorher vorzubereiten, wenn ich die Möglichkeit habe, weil ich dann doch ehrgeizig bin und dann wieder versuche, da anzuknüpfen, wo ich vielleicht aufgehört habe, so in der Art. Aber man kann halt auch das nicht mehr so spielen, wie man es gerne mal gemacht hat. Aber trotzdem versuche ich da dann schon ready zu sein und auch natürlich dann mein Team zu helfen, meinen Punkt irgendwie zu holen in meinem Einzel. Klar, hier ist es ein bisschen anders. Ich weiß nur, dass man hier auch bei dem Invitational Doubles, natürlich ist es immer eine Ehre, hier eingeladen zu werden. Ich weiß auch, dass sie einen riesen Aufwand machen und was alles im Hintergrund passiert, um auch dieses Event für uns zu haben. Und wenn man das auch einmal gewinnt, was ich auch gewinnen konnte, ist auch eine sehr schöne Erfahrung, da ich ja leider nie hier als Junior oder als Spieler bei den Herren gewinnen konnte, war das irgendwie so eine Trost-Zeremonie-Übergabe mit einer Trophäe irgendwie, das mal erleben zu können. Aber klar, man ist hier in erster Linie, um Spaß zu haben, um ein paar Termine zu haben und wieder auch alte Gesichter zu sehen. Es ist viel angenehmer natürlich, wenn man keinen Druck spürt. Man muss nicht wirklich mehr trainieren oder fit sein. Ob man um 10 Uhr abends ins Bett geht oder um 3 Uhr in der Früh, ist eigentlich egal. Und die Zuschauer, die freuen sich ab und zu, wenn sie dann noch ein paar von uns sehen, wie wir da ein bisschen Spaß haben auf dem Platz.
Allerletzte Frage. Wie lange hat man dann, wann hat man das abgeschlossen? Ihr Missgeschick hier, wo Sie, glaube ich, beim Einspielen auf den Ball gestiegen sind super in Form waren eigentlich. Ich meine, Sie haben so viele Verletzungen gehabt, aber das war ja die unglücklichste, wenn ich das so sagen darf. Beschäftigt einen das noch Jahre später, oder ist das 3 Wochen später, muss man das verdrängen?
Ja, man denkt ab und zu mal ganz gerne drüber nach wieder und sagt einfach, Wahnsinn, was damals passiert ist oder dass es überhaupt passieren konnte, ist eigentlich immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Ich habe das Turnier aber schon immer als kleiner Junge geliebt. Wimbledon ist auch so schlecht hin eigentlich das Turnier, dass ich immer gewinnen wollte. Die meisten Matches, die ich geschaut habe als Jugendlicher, natürlich auch Boris gesehen, wie er 85 das erste Mal hier gewinnen konnte. Und natürlich auch die Geschichte mit McEnroe und Borg und alle, die vorher kamen und so weiter. Natürlich dann auch Sampras und Agassi, den ich ja hier auch dann mal auf Center Court bezwingen konnte. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich hier sicherlich einmal irgendwie weit kommen kann. Einmal ist es mir gelungen. Ich habe viele Matches verloren, die sehr, sehr eng waren. Auch viele Matches hier gewonnen, die verdammt eng waren. Aber auf Rasen habe ich auch immer wirklich gerne gespielt, hat ja auch in Halle auch immer wirklich gute Resultate. Und es waren ja immer nur 2 Turniere im Jahr, die wir auf Rasen damals noch gespielt haben. Es war Halle und Wimbledon. Wenn du mal verletzt warst, hast du es sowieso verpasst, was ja bei mir auch oft der Fall war. Also ich wusste, dass irgendwie ein Turnier müsste mal hier oder ein Jahr müsste ich mal hier weiterkommen. Und dann kam ich halt leider auf Roger im Halbfinale, weil auch in dem Jahr habe ich wirklich gutes Tennis gespielt. Und auch wenn dann mal ein Roger vielleicht verletzt gewesen wäre oder nicht dabei gewesen wäre, hätte ich auch meine Chancen glaube ich, ganz groß geschätzt hier auch mal, dass der Traum vielleicht mal in Wirklichkeit geworden wäre. Aber es ist, wie es ist. Trotzdem immer wieder gerne hier zu sein und macht mega Spaß, wie gesagt, auf Rasen zu spielen. Und das muss man ausnutzen, solange man kann.
Jetzt muss ich doch noch eine Frage aus Österreich stellen, weil Ihr Papa kommt, glaube ich, aus Graz, oder?
Ja.
So, Fußball-Europameisterschaft. Wie waren da die Allianzen in der Familie Haas verteilt? Hat da ein kleines österreichisches Herz auch mitgeschlagen? Und wer wird Europameister?
Ja, sicherlich hat man das natürlich auch verfolgt zu Hause bei uns und den Österreichern die Daumen gedrückt. Und da war ja auch wirklich spannend und schön zu sehen, wie die da gefightet haben, wie die gespielt haben. War ja auch nochmal so eng da am Ende gegen die Türkei. Also ich hätte es denen auch gegönnt, nochmal in die Verlängerung zu gehen. Aber natürlich, wenn man gleich am Anfang an so ein blödes Tor bekommt, ist es auch dann schwer, am Ende groß rauszukommen. Aber war trotzdem, hat Spaß gemacht und war auch echt eine tolle Truppe. Natürlich auch mit Rangnick als deutschen Trainer verfolgt man das natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ich war mit meiner Tochter und meiner Nichte live dabei beim Deutschland-Spanien-Spiel in Stuttgart. Im Stadion. War eine unglaubliche, mega coole Erfahrung und am Ende tat es halt dann trotzdem noch doch so weh. Man hat das wirklich gemerkt, wie so die Energie und dieses nervige Gefühl, das man davon bekommen hat, einfach, dass wir nicht weitergekommen sind, richtig gespürt. Also man ist so dabei gewesen wie halt selten. Erinnert mich so ein bisschen auch an die Zeit als Tennisspieler. Da war man einfach frustriert, da wollte man nicht viel reden. Aber trotzdem auch, was die deutsche Mannschaft geleistet hat, gezeigt hat, wie sie sich präsentiert hat, auch Nagelsmann und so weiter, fand ich super positiv, super schön zu sehen. Bin ja auch selber nach wie vor liebend gern in Deutschland und auch immer mehr. Und hat mir wehgetan. Ich hätte es gerne denen gegönnt und natürlich auch das Land Deutschland heute Abend gesehen gegen die Franzosen in München. Also ich gehe jetzt mal davon aus, oder ich wünsche es natürlich jetzt, ich glaube, dass die Spanier bis jetzt das beste Fußball auch gezeigt haben. Ich glaube, wenn die gut aufgestellt sind und die Spieler auch alle fit sind, glaube ich, dass die wahrscheinlich das ganze Turnier jetzt gewinnen. Aber alles ist möglich im Sport und deswegen schauen wir.
Super, danke schön.
Alles klar.
Ja, so, also Tommy Haas, und dann steht man so in der Line und sieht dort Nenad Simjanić und denkt sich, ja hallo, der Nenad. Und ihr denkt euch vielleicht, wer ist das? Okay, erstens absolute Doppellegende, das war übrigens Jules, die gerade im Hintergrund ein bisschen gegrunzt hat, absolute Doppellegende und dann natürlich auch ein intimer Kenner von Novak Djokovic, ist bei Nole auch in der Box gesessen in Monte Carlo. Ja, und natürlich ist man dann komplett versucht, Nenad Simjanić nach Novak Djokovic zu fragen. Aber ich habe dieser Versuchung widerstanden. Es sind 3 Fragen geworden, alle auf Englisch. Interessant, wie ich finde. Das kann man reinnehmen, die 3 Minuten mit Nenad. Bitte. Nenad, I think you're going to play with Babsi Shet, is that correct?
Yes, yes, yes.
How serious are you going to take the legend status?
I mean, it's interesting here. They want us to be competitive, but also to have fun. A lot of players, you know, we go on the court like pretty relaxed, but then once you start playing, nobody likes to lose, you know. So the most important thing that we are here, it's a big privilege to be here, to be invited. It's only 24 players. 24 men, 24 women, so it's a huge honor. Babsi, we've known each other for many years since we were juniors. We never had a chance to play together before, but now we have this chance. Last year we played against each other. Josh Eagle, it's a good friend of mine, and I played doubles with him as well, her husband. So we're going to have a support from both families, and just it's important to have fun.
If you see Rohan Bopanna still being there at the top of the world, maybe. I know you had many issues with your body, but do you think you could keep up with the boys even now on the ATP Tour?
I would say last year I was extremely fit. I was ready to even play. The issues after the hip surgery that I had, it's a double hip replacement. I mean, total hip replacement surgery. And I had the desire to play, you know, to show people what's actually possible, because I had no idea that I can play after this kind of surgery. If you ask me if I believe that I can play on this level again, yes, with a good partner, even next year, if it happens.
Are you thinking about it?
No, I'm not thinking about it, but just a lot of things need to come together. You need to, first of all, get a wild card. You need to get somebody that wants to play with you, that is good as a partner, that you can play well. And if this opportunity comes, I'll be happy to play.
Why is it that experienced players are so successful? Is it because doubles, the people are so specialized in playing doubles and standing at the net, very close to the net, which maybe they did not 15 years ago?
It's not that. I believe it's more about the skills that you have. You know, I was also very good in singles, practicing with all the top players that we have in tennis, from Agassi, Sampras, to Roger, Rafa, Novak, Andy, all these guys, and you know, playing over the years with the different styles of doubles, guys staying back, playing serve and volley. Traditionally, this is what I've been playing. My skills really improved, you know, so I can still serve quite big, and I can still hit the ball hard. The movement, maybe recovery after the matches, this could be an issue. But here, for example, now that they have best of three sets, it makes it much easier on the body, so why not? Yeah.
Thank you so much, Nenad.
No problem.
Thank you. Nenad Simjanic, ladies and gents. Und das war's, die Big Show 669. Fußball-Europameisterschaft ist kommende Woche dann vorbei. Mal schauen, mit wem wir das irgendwie von hinten und vorne aufrollen können. Olympia steht an. Viele Vereine sind schon in den Trainingslagern, auch aus der zweiten Liga. In Deutschland, in Österreich geht's am 2. August los wieder mit Fußball. Ich werde dann übernächste Woche in Kitzbühel sein. Kommende Woche ist Hamburg-Turnier. Also es ist immer, trotz allem, immer was los. Wir hören uns bei Gelegenheit. Und die nächste Gelegenheit wird spätestens der nächste Donnerstag sein.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball.
Da ist gar nichts toll.